Folge 110. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Richard Staudner.
Hallo, schönen guten Tag.
Endlich, lang haben wir geredet. Ich glaube, seit zwei Jahren haben wir geredet und heute haben wir es geschafft. Endlich mal einen Termin gefunden, wo du und wo ich auch Zeit gehabt haben. Und wir sitzen da in deiner wunderschönen Wohnung in Wien.
Ich komme ein bisschen vor, also wie bei Frühstück bei mir.
Ja, das stimmt. Das ist komisch. Ich fühle mich ja so, weil der Tee ist super gut.
Ja, aber Frühstück habe ich ganz gemacht, weil es schon 19 Uhr ist. Ja, ah, 20 Uhr fast. 20,
boah, Wahnsinn, die Zeit vergeht schnell. Ja.
Aber wir sind noch fit.
Ich mag deine Wohnung. Du hast das gleiche Muhammad Ali-Bild wie ich.
Wirklich?
Ja.
Cool, richtig, das ist richtig gut. Das ist mein absoluter, also ich habe so zwei, drei Favorites von ihm, aber das ist mein absoluter Favorite. Also wer es jetzt nicht kennt, das wird eh bald in meinem Podcast-Zimmer hängen. Das ist, wo Muhammad Ali einen Joe Frazier linken Haken ausweicht. Ja. Und das symbolisiert für mich so ein wenig diese Vorausschau, diese Flexibilität, die wir brauchen im Leben, um den Widrigkeiten zu trotzen. Gleich so ein dramatischer Einstieg.
Ja, Wahnsinn. Aber es trifft sehr gut auf den Punkt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist mein Leben. Dieses Bild ist mein Leben. Deswegen. Ja. Und Muhammad Ali ist mein Idol, mein Großes, seit ich ein Kind bin.
Ja, das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingskämpfer. Ja. Auch durch meinen Opa, der immer die Kämpfe angeschaut hat, in der Früh aufgestanden ist, um Ali Boxen auch, zu schauen. Ja. Ich glaube, das hat damals echt jeder gemacht.
Obwohl ich mache im Moment ein bisschen schlecht immer in meinen Vorträgen. Wenn ich Vorträge mache über Sport, Ernährung und solche Sachen, Performanceentwicklung. Jetzt war ich bei der Therapie Leipzig, so einer großen Physiomesse, habe ich Therapie 3.0 vorgestellt, so ganzheitliche Betreuung bei Verletzungen. Und da ist eher, ich zeige dann immer so, wie hat sich der Sport entwickelt, dass die Leute wissen, wir reden nicht alle vom selben. Wenn jemand Fußball sagt, meint er nicht denselben Fußball, den ein moderner Mensch, sage ich mal. Ja, also das heißt zum Beispiel, Fußball ist viel schneller geworden, viel intensiver, viel mehr Zweikämpfe, viel brutaler und Kampfsport natürlich auch. Mhm. Also ein Muhammad Ali war ein Heavyweight. Und wenn du dir jetzt Fotos von ihm anschaust, wo er einfach nur so dasteht, der hat 95 Kilo gehabt. Der war um 7 Kilo leichter als ich.
Ja.
Und,
Wahnsinn.
Und das war ein Heavyweight. Und ein Heavyweight, also jetzt von Klitschko bis Tyson Fury, wir reden da von 110 bis 125 Kilo. Und ein Light Heavyweight muss sich runterhungern, 10 Kilo auf 93 Kilo. Also Heavyweight ist halt ein dehnbarer Begriff in den letzten 50, 60 Jahren.
Ja.
Also das meine ich damit, so mache ich ihm schlecht, indem ich ihm quasi so athletisch runterrede. Aber nichtsdestotrotz ist er einer der großartigsten Sportler, die jemals existiert haben, nicht nur durch seine Leistung im Ring, mit dem wichtigsten Kampf,
Rumble in the Jungle,
danke, der absolut wichtigste Kampf, sondern auch sein politisches und religiöses und soziales Engagement.
Und das hast du heute nicht mehr bei Sportlern, dass die wirklich sagen, okay, trauen weißt du was? Ja, genau. Erstens mal trauen sie sich nicht zu sagen, weil sie Angst haben, dass sie so wie er vielleicht eingesperrt werden. Und zweitens, dass du wirklich das, was du am meisten liebst, den Kampfsport, also das Boxen, hinten anstellst und sagst, ich gehe lieber ins Gefängnis für meine Werte.
Ja, aber das, die Problematik, die ist, dass die Auswirkungen heute deutlich größer sind. Das heißt, wenn du in einem kommunistischen Land lebst und das machst, dann kommst du halt ins Gefängnis und siehst mitunter viele, viele Jahre das Tageslicht nicht mehr durch eine politische Aussage, Beispiel Russland, China und Co. Und ansonsten trauen sich die Leute nicht, schauen wir wieder aufs Beispiel Katar mit der deutschen Fußballmannschaft, da klatsche ich mir gleich in die Hände für alle, die da dabei waren, die sich die Hand vor den Mund halten für Menschenrechte und dann viele das lächerlich machen, in den Dreck ziehen und sagen, setzt euch nicht für das ein, setzt euch für Fußballleistung ein, dann wäre es ja nicht so schlecht. Wir reden hier vom mehrfachen Ex-Weltmeister, Vize-Weltmeister, XY mal. Also wir reden hier von einem der besten Fußballteams der Welt und das Engagement für Menschenrechte gezeigt hat. Also da würde ich dann alle bitten, die auf Social Media ihr Maul zerreißen, einmal einfach irgendwo mit etwas anderem zu beschäftigen.
Und wer glaubt, dass man Politik und Sport trennen könnte, das stimmt nicht. Genau, Politik nutzt den Sport und der Sport auch die Politik.
Ja, genau. Ist unvermeidbar. Also deswegen wird Transgender mit eingebaut in sportliche Veranstaltungen und auch ein bisschen natürlich vergenusszwergelt, sagen wir, politisch eingesetzt. Ja, also finde ich nicht immer gut. Ja, finde ich nicht immer gut, das dann so zu verwenden, zu sagen, schaut, wir sind eh so offen und sowas. Aber ja, ganz ehrlich, ob es dann wirklich so ist, Katar war für mich eine Katastrophen-WM. Also ja, habe ich mir auch kein einziges Spiel angeschaut.
Ja.
Musste ich leider boykottieren, obwohl ich zu Katar eigentlich eine sehr positive Beziehung habe, weil ich Botschafter von dort gecoacht habe.
Mhm.
Aber das muss ich jetzt leider sagen, da bin ich komplett raus.
Ja, das haben sie sehr verschönigt alles. Aber bevor wir da jetzt in eine ganz andere Richtung kommen, wir haben die noch gar nicht richtig vorgestellt. Also für alle, die vielleicht noch gar nicht so kennen, viele, die dich kennen, die kennen dich als Performance Optimizer und Coach von UFC-Kämpfer Alexander Rakic.
Mhm.
Wir haben uns jetzt schon ein, zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr gescheit gesehen.
Mhm.
Bei dir hat sich sehr viel getan. Hast du vielleicht etwas, wie du dir jetzt vorstellen möchtest, wie man es richtig sagt? Oder was ist dir wichtig? Also was sollen die Menschen können?
Also ich am Ende des Tages, ich habe versucht, irgendwann Brand aufzubauen. Das habe ich früher gemacht, das mache ich nicht mehr. Ich bin Richard Staudner.
Ja.
Mein Job ist es, ich bin Performance and Health Optimizer. Das heißt, ich versuche Menschen dorthin zu helfen, wo sie hinwollen, auf einer sehr ganzheitlichen Ebene. Das heißt, von der Biochemie bis zum Kopf ist da alles mit dabei. Und ich sage auch immer, bei so therapeutischen Events, wenn ich da bin, ich sehe kein Knie, kein Hirn, kein Herz, ich sehe einen Menschen. Mhm. Und ich sehe keine Verletzung, sondern ich sehe ein Konstrukt, ein Netzwerk, das ein Problem hat. Und das ist das, mit dem ich mich beschäftige. Und es zieht mich immer mehr vom Sport in die Richtung der präventiven Medizin und der Langlebigkeit. Das ist ein Sektor, der mich extrem interessiert. Körperliche und geistige Gesundheit. Und das brauchen Sportler und Sportlerinnen halt auch, weil jeder hat ein zweites Leben nach der Karriere.
Ja, also. Hoffentlich.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja nicht so leicht.
Wobei, ja, das ist wirklich nicht leicht. Auf das ganze Ganzheitliche gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, weil ich finde es eh so interessant, weil heutzutage gibt es immer Spezialisten für alles, aber niemanden mehr, der sich wirklich alles anschaut.
So, ja, den so
ganzen
sagen,
Körper, ja, natürlich.
Es ist ganz wichtig, dass Spezialisten gibt, ist eh klar.
Mhm.
Es braucht Generalisten, es braucht Spezialisten und es braucht natürlich auch Leute, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und das Ganze auch verknüpfen und vernetzen. Und am Beispiel der Medizin in Österreich sieht man, dass das halt gar nicht funktioniert. Du hast den Hausarzt, die Hausärztin, die sollten das eigentlich machen so. Die sollten so der erste Ansprechpartner sein, auch fürs Gefühl und für die Emotionen und für das Ganze und dann halt so die ersten Tipps und Tricks geben und dann weiterleiten an den Spezialisten. Aber das funktioniert nur so durchschnittlich, sage ich mal. Und der Spezialist, der ist dann überhaupt nicht interessiert, außerhalb seines Bereiches sich zu interessieren, zu fungieren. Und das ist schon die nächste Katastrophe für mich. Ja.
Ich habe zum Beispiel damals das Buch gelesen von Felix Gottwald.
Mhm.
Schon sehr lange her, 15 Jahre sicher.
Ja,
und das war total interessant, weil er gesagt hat, er hat solche Knieschmerzen gehabt und hat einfach monatelang niemanden gefunden, der ihm helfen hat können. Aber dann hat also ganzheitlicher Arzt ihn unter die Rippen dort beim Magen irgendwie massiert oder therapiert und danach ist alles besser geworden. Und er hat das nicht verstanden, wie das sein kann, dass jemand da beim Oberkörper da wirklich reinfährt und irgendwas bei den Organen herumdruckt und das dann so eine Auswirkung hat auf die Knie.
Ja, es kann zwei Gründe dafür geben, dass das funktioniert hat. Das eine ist muskulär, dass der muskulär gearbeitet hat und jetzt zum Beispiel Quadratus lumborum, keine Ahnung, irgendein Muskel da im Bauchraum, schwer zu erreichen, ob das wirklich war, weiß ich nicht, therapiert hat und die Auswirkung ging dann nach unten, weil wir wissen ja von Kieferfehlstellung, ergibt sich eine Hüftfehlstellung, also alles ist möglich.
Mhm.
Und das zweite ist TCM oder eine andere asiatische Therapieform, mit der man dann einfach organisch arbeitet. Das heißt zum Beispiel, da wo du jetzt hingedrückt hast, das ist so 2-3 Zentimeter über dem Bauchnabel, ist ein Trigger für die Nebenniere.
Mhm.
Das heißt, da wäre Cortisolproblematik, Hormonproblematik oder dergleichen. Dann würde ich da dort massieren, jeden Tag 2-3 Minuten.
Wahnsinn.
Und der aktuelle Rehab-Coach, weiß jetzt gar nicht, wie ich ihn vorstellen soll, der das Bodyweight-Training jetzt lange Zeit mit Alex gemacht hat, sicher 3-4 Monate lang, der Tigran aus München, der ist auf das spezialisiert. Das heißt, der macht Krafttraining, Massagen, also sehr tiefgründig und eben diese verbindet das alles mit den Meridianen.
Meridianen,
danke.
Ja.
Muss nicht rausschneiden, darf jeder wissen, dass ich das Wort nicht aussprechen kann.
Ich kann ja im Wörter nicht aussprechen.
Meridiane. Sag's nochmal.
Meridiane.
Meridiane, genau. Ja. Damit arbeitet er und das funktioniert.
Okay.
Ja, also ich habe das einmal gemacht und habe dann nicht einschlafen können.
Wirklich?
Also Bauchmassage am Abend ist nicht unbedingt das Schlauste.
Okay, gut zu wissen.
Aktiviert, Nebenniere aktiviert.
Ja. Und, ja. Okay, wieder zurück zur eigentlichen Frage, die ich stellen wollte. Ja. Weil wir gerade davor geredet haben, nur über die und was du alles machst und so. Ja. Ich möchte vielleicht auch kurz erwähnen, du hast selber einen Podcast, du schreibst Blogartikel auf deiner Webseite, wirklich schöne Webseite.
Dankeschön.
Du hast Vorträge, Workshops, bist Trainer, du kannst eigentlich so gesehen, gefühlt, habe ich das Gefühl, halt alles. Probierst sehr gern neue Sachen aus. Schafft man das alles allein oder wie ist das bei dir? Hast du ein Team um dich herum? Oder?
Also ich sage es einmal so, ich bin jemand, der sich sehr gerne mit den Sachen, die er tut, selber beschäftigt. Das heißt, ich kann Videos schneiden, ich habe sogar meine eigenen Webseiten früher produziert, auch für meine Gyms und sowas mit Baukastensystemen und alles Mögliche, kann man alles machen. Aber dann sind wir zu einem Übergeneralisten. Ne? Das heißt, du verbringst dann Zeit mit Sachen, die dir nur Zeit rauben, wofür es andere Leute gibt, die das halt gut können, die Spezialisten.
Ja.
Das heißt, ich habe jemanden, der meine Webseite betreut, der kriegt das Material geschickt und kümmert sich darum und baut das alles um, so wie es gehört. Und die zentral wichtigste Person in meinem beruflichen Leben ist die Vivian, mit der ich jetzt schon fast 3 Jahre zusammenarbeite, die tatsächlich die Nerven hat, mit mir zu arbeiten und zweitens den ganzen Tag Recherche zu betreiben, nicht den ganzen Tag, stimmt nicht, aber so 20 Stunden die Woche, Recherche zu betreiben für Themen, die ich hier stelle, wo ich sage, dieses Thema interessiert mich, hier ist der Fragekatalog unter Ausschluss von da bis dort, das will ich wissen und los geht's. Das macht sie dann, die recherchiert das, dann kriege ich das und dann kann ich auf Basis dessen meine Arbeit machen, meine Artikel schreiben, meine Videos produzieren, was auch immer. Wer glaubt, wenn er sich ein Video anschaut von jemandem da draußen, der fachlich stabilen Input bringt, dass der das alles alleine macht, also das, ja, wenn der nur das macht, okay. Aber ansonsten, neben einem Coaching, neben allem Sonstigen.
Schwer.
Also Vivian ist für mich so super wichtigster Businessmensch und würde ich jetzt sagen, macht so wissenschaftliche Recherche.
Ja.
Ohne ihr würde ich kein einziges Reel produzieren können. Kein Video, kein Blog schreiben können.
Wie lange hast du selber sozusagen hustlen müssen, bis du genug Geld gehabt hast, um jemanden da zu bezahlen, dass er solche Arbeiten übernimmt?
Naja, ich habe mit ihr vor 3 Jahren angefangen. Ich hätte sicherlich schon früher anfangen können, nur waren die Prioritäten anders. Das heißt, ich bin war immer so ein Typ, der immer reinvestiert. Das ist egal, was ich gemacht habe. Ich habe immer reinvestiert, ein Gym aufgemacht und mit dem Geld reinvestiert. Ich habe Leute gecoacht, das Geld reinvestiert. Das ist halt so mein Ding, weil das, was ich tue beruflich, ist ja auch mein Hobby, mein wichtigster Lebensinhalt neben meiner Familie. Und wenn mich jemand fragt, was ich so lese, wenn ich am Abend schlafen gehe, dann ist es gerade ein Buch über Atherosklerose. Kann ich jetzt halt das ist halt mein Ding. Ne?
Ja.
Deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem, meine Kohle auch da reinzustecken.
Ja.
Aber manche Dinge sind halt erst früher gekommen, manche später. Ja, also ist ganz schwer zu fragen, weil ich habe ja auch schon 3 Gyms geführt und auch dort musst du Trainer einstellen und sowas. Das heißt, dieses Abgeben ist schon immer Teil meiner Selbstständigkeit. Ich bin ja erst seit 12 Jahren selbstständig.
Ja.
Also eigentlich lang, aber nicht so lang.
Ja, ich habe das Glück, dass ab und zu für Artikel, wenn ich keine Zeit habe, meine Mama sich die Zeit nimmt, Artikel für mich einfach zu transkribieren. Also das, was wir halt geredet haben, oder Interviews zu transkribieren.
Ja, also da sind wir eh schon wieder bei ChatGPT und Co., weil mittlerweile gibt es genug Software, dass man Sachen transkribiert und ich schreibe gerade ein Buch und ich habe einen Vortrag mit 300 Seiten. Und diesen Vortrag spreche ich und lasse ihn dann von einer Software transkribieren. Transkribieren bedeutet, die Software wird mein gesprochenes Wort, wie bei Reel, bei so einer App, wie bei einem Reel, dann zu Text machen. Ja, und das ist dann, früher hat das jemand gemacht mit Kopfhörern, hat das abgetippt an der Schreibmaschine oder in die Tastatur. Ja, also,
jetzt geht's automatisch.
Das muss man machen, weil sonst braucht der Buch 3 Jahre. Ne?
Ja.
Und ich möchte im Oktober im Druck gehen. Also da muss man Gas geben.
Da braucht man eine gute Deadline. Ruhe ist das Thema, oder?
Genau, das Buch heißt In der Ruhe liegt deine Heilung. Das heißt, es geht darum, dass ich glaube, dass wir Was meine Community nicht braucht, ist noch ein Buch über, wie sie mehr Gas geben kann, weil sie eh alle schon so arg Gas geben. Mhm. Natürlich könnten sie noch ein bisschen qualitativ Dinge verändern, ist eh klar, das kann jeder, wir zwei auch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die richtige Balance finden, ohne da jetzt in den Fachwörtern rumzuschmeißen, was das psychologisch bedeutet oder sowas. Wir können uns alle, glaube ich, darunter vorstellen, dass Spannung als Gegenpol Entspannung braucht. Und das heißt, Ruhe ist das Element, was ich als am wenigsten in meinem Coaching vorfinde bei meinen Kunden. Und auch 3 Jahre Krise, das heißt Pandemie und Energiekrise, Teuerung, Krieg und so weiter, sind halt einfach, was die Zahlen betrifft, mit Depression, Angst und so weiter, Panikattacken, das ist halt alles extrem in die Höhe geschnellt. Mhm. Es hat nicht so einen Umsatzboost erfahren wie Schlafmittel in Apotheken beispielsweise. Der Schlaf ist ganz schlecht geworden bei vielen Menschen. Also ist wirklich ein hartes und wichtiges Thema und betrifft auch die Jugend ganz stark. Mhm. Also man sieht auch bei 12- bis 16-Jährigen, dass sie einfach nicht mehr, dass sie Angst haben. Also wir reden da von Zahlen, kommt darauf an, welches europäische Land, von bis zu 30% der Jugend. Und auch Sportler und Sportlerinnen. Also deswegen gilt es für alle. Mhm. Und ich möchte halt einfach einen praktischen Leitfaden bringen, wie kann man Ruhe ins Leben involvieren, reinbringen und wie kann man es ernst nehmen. Wie kann man die Achtsamkeit dafür aufbauen? Und ich weiß, ein 22-jähriger MMA-Amateur wird das nicht lesen. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich mache auch Sachen, die nicht in erster Instanz logisch sind. Oder um damit Geld zu verdienen. Weil dann würde ich was anderes machen. Mhm. Dann würde ich ja gar nicht diesen Job machen, wenn es um Geld ginge. Ne? Aber ich glaube, dass dieses Buch wichtig ist. Und deswegen schreibe ich es. In Ruhe liegt deine Heilung. Also,
ja. Bin schon gespannt, ich werde es auf jeden Fall kaufen dann, wenn es ja, raus ist also im Oktober. Ja.
Ich schicke auch so einen Rabatt-Voucher.
Ja, voll, 10%.
Das geht sicher.
Ja. Liegt das, glaubst du, daran, dass so viele so gestresst sind oder solche Probleme haben, weil dieser Druck so hoch jetzt geworden ist oder weil man auf Social Media ständig sieht, so wie erfolgreich jemand ist, wie viel der arbeitet? Ist das deswegen?
Das ist multifaktorell, aber super multifaktorell. Und das eine, was mich extrem stark geprägt hat, sind die Vorfahren natürlich auch, mhm. die einen gewissen Arbeitsstil und eine gewisse Ideologie gefahren haben. Das heißt, mein Vater hat zu mir gesagt, wie ein Mann funktioniert. Das hat er mir erklärt. Das musste er mir erklären. Das habe ich nicht selber erfahren. Und auch wenn ich mit manchen Sachen nicht einverstanden war und manche Sachen wieder abgeschüttelt habe, im Unterbewusstsein sitzen sie noch immer. Mhm. Die Sprüche, wie ein Mann braucht ein Job, ein Auto, Familie und ein Haus. Und am besten macht er das Gleiche bis zur Pension, weil dann ist er safe. Das sind halt Ideen einer Generation, das hat halt keinen Bestand mehr und das hat für mich persönlich keinen Bestand mehr halt einfach. Ne? Das heißt, das ist einer der schwerwiegendsten Probleme, weil wenn du Mr. Perfect bist, dann hast du Mr. Perfect ja von einem anderen Mr. Perfect gelernt. Mhm. Das sieht man auch bei Alexander Rakic zum Beispiel, der versucht halt alles richtig zu machen. Und da ist es eher so, dass man immer ein bisschen zurückhalten muss, dass er es nicht zu perfekt macht. Weil wenn du es versuchst, zu perfekt zu machen, dann wirst du niemals mit dir selbst zufrieden sein. Ja, und das ist einer der größten Probleme. Ne? Das andere ist natürlich, dass uns viel weggenommen wird. Freiheit, Geld. Es wird uns stattdessen, werden uns Sorgen gegeben. Also tatsächlich ich habe jetzt nur Zahlen von Deutschland, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, 40% der Deutschen Angst vor einem atomaren Krieg. Mhm. Ich meine, wann hatten 40% der Deutschen Angst vor einem atomaren Krieg?
Ja.
Also ich kann mich an den Kosovo-Krieg erinnern, das war 90er Jahre, da war ich 14, 15. Und das war 600 Kilometer von uns entfernt, also die Grenzen waren 500, 430 Kilometer von uns entfernt. Ja. Die Kriegsgrenzen zu diesen Ländern, ja, und zu 1000 Kilometer war der Krieg entfernt. Aber was haben wir gehabt für Fernsehen? 2 Kanäle damals. Ne? Also die Leute, die diesen Kanal, diesen Podcast hören, die kennen das ja gar nicht. Ja? Mhm. Und heute hast du Social Media und du kannst, wenn du willst, blutüberströmte Soldaten sehen. Ich sage jetzt keine Nation, weil du kannst ja, weil das auf beiden Seiten passiert. Ne?
Völlige Reizüberflutung.
Genau, das. Plus dem, dass wir halt natürlich dann auf der anderen Seite den ganzen Tag uns schöne Frauen und Männer anschauen und jeder will UFC-Champion werden und Bodybuilding, Mr. Universe und Das Tempo ist extrem. Eine vollkommene Überflutung, Reizüberflutung des Gehirns, eine vollkommene Überstimulation plus eine Messlatten, die extrem hochgelegt werden. Mhm. Und dann, das beende ich jetzt mit dem Wort, mit dem Satz, am Ende geht es um nichts.
Ja.
Also am Ende geht es wirklich um nichts. Und wenn wir zwei jetzt hier nixen und das süße Nichts zu den Italiener machen für den Rest unseres Lebens, wäre es auch okay. Aber wahrscheinlich wäre die goldene Mitte das Richtige.
Mhm. Es ist schwer. Wie kriegt man so ein Stressmanagement irgendwie auf die Reihe?
Na, das Erste ist sicherlich dieses Bewusstsein aufzubauen, dass man betroffen ist. Aha, weil okay. Alkoholiker und sonstige Süchtige, Alkoholsucht, Nikotinsucht, welche Sucht auch immer, kannst du alle aussuchen, Spielsucht,
Zuckersucht,
ja. Sexsucht, das ist wurscht was. Alle diese Süchte, der erste Schritt ist natürlich das Bewusstsein, dass man ein Problem hat. Weil wenn mir 100 Leute sagen, du hast ein Problem und ich sehe es nicht so, dann habe ich kein Problem, in meinen Augen natürlich. Ne? Da fängt das Ganze schon mal an, wenn jemand sagt, du bist permanent am Handy, schau dann mal deine Zahlen an, deine Instagram-Zahlen und pipapo. Und die Person sagt, nein, das ist kein Problem, das ist ganz normal, 6 Stunden am Tag Screen-Time zu haben, ist eh wenig.
Mhm. Ja.
Dann
geht gar nicht.
Ja, genau. Es muss dieser Klick irgendwo kommen und den kann man natürlich von außen, können andere Menschen beeinflussen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Du hast 19 Mal irgendwas gehört und es hat dich interessiert und beim 20. Mal hat es dich interessiert. Und da muss man sich die Frage stellen, ist der Schmerz schon groß genug? Und wenn er das nicht ist, dann wird sich halt nichts ändern. Warum soll ich es ändern? Ist doch eh cool. Also, wenn ich niemals wenn mir nie was Schlimmes widerfahren ist, warum soll ich dann was ändern?
Ey.
Es geht nicht jedem Menschen so. Ich habe 22-jährige Menschen getroffen, die zu mir gesagt haben, wenn ich mit dem Studium fertig bin, mache ich mal 20 Stunden, mal easy cheesy. Was ich meine? Wird mir jetzt keine Achsen ausreichen.
Ja, ist vielleicht eh nicht so schlecht.
Also, absolut, das ist ja auch etwas, was ich gerade tut, ne? Da draußen.
Eine 4-Tage-Woche.
Das wäre das Beste, was uns Menschen passieren kann, ne? Dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Leben gewinnen. Und die Gegner davon, Leute, die in ähnlichen Jobs sind wie ich und einfach eine andere Meinung haben und sagen, na, die Leute haben einfach die falschen Jobs. Da würde ich mir gerne am Boden kugeln vor Ärger und Lachen. Weil da muss ich sagen, 8 Millionen Österreicher und jeder kriegt den richtigen Job. Welcher Welt?
Ja.
Wo ist das? Wer macht die Tankstelle bis es der Roboter macht? Und wer macht das Fließband und wer putzt die Friteuse bei McDonald's? Glaubst du, das ist ein lustiger Job? Also ich meine, da änderst du etwas, weil die Person dann an 5-Euro-Gutschein jeden Abend bekommt für Essen oder ich weiß es nicht, was sich die Leute vorstellen. Ist nicht so. Ne? Und deswegen wäre es cool, wenn die einfach einen Tag weniger arbeiten müssen für dieselbe Kohle. Dass sie das machen. Ich mag nicht Krankenpfleger sein. Ich habe das 2 Wochen lang gemacht. Wollte es einfach wissen. Und es war einfach richtig heftig.
Welche Jobs hast du noch ausprobiert, wo du sagst?
Ja, viel ausprobiert. Aber wo ich sage, das würde ich nicht mehr machen. Bühnenbau.
Bühnenbau,
ja. Bei Doppelack, so eine Firma, die macht so Licht- und Bühnentechnik. Ja. Die machen, da musst du den ganzen Tag so Riesenkabeln schleppen, dass sie diesen, keine Ahnung, dieses Guns N' Roses Konzert machen können. Also, habe ich einen Tag
gemacht. Ja. Du hast in deinen Videos zum Beispiel auf Social Media einmal gesprochen über Athleten-Burnout, weil das jetzt gerade ein bisschen Thema ist bei uns. Wie schaut das aus? Aber das Problem ist ja, Sportler gehen immer an die Grenzen. Du weißt doch nie genau. Ich sehe keine Grenze dort. Also ich weiß nicht, wo ich sagen kann, okay, der Sportler kann in Burnout kommen oder nicht, weil du musst ja drüber gehen. Du musst bis ans absolute Maximum gehen.
Egal. Na, ist die Frage natürlich, was verschiebt die Grenzen? Ist es das Drübergehen oder ist das das Rangehen? Und ich glaube eher, dass es das Rangehen ist. Weil wenn ich permanent drüber gehe, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es halt eskaliert. Ne? Und das Athlete-Burnout kann man jetzt zweiphasig sehen oder in zwei Bereichen sehen. Das eine, du hast so das biochemische Athlete-Burnout, das jeden von uns mal trifft. Also bei der einen Person ist es die Migräne, bei der anderen das chronische Müdigkeitssyndrom, die Fibromyalgie, also ein Krankheitsbild der normalen Gesellschaft, sage ich mal. Oder einfach das müde sein. Ja, dass Leute sagen so, du, ich glaube aber Burnout. Und ich sage dann, na, du hast kein Burnout. Was sonst hätte man nicht miteinander reden. Was du hast, ist ein energetisches Defizit. Du hast dich ausgebrannt. Auf Deutsch ist es viel besser. weil das Burnout ja so besetzt ist von uns, ja, mit dieses Wort ist einfach aufgeladen. Ich würde es einfach nicht verwenden am besten. Und du bist ausgebrannt, aber zellulär, das heißt, du hast dich leer gemacht. Ich habe das heute in einem Reel auch auf Instagram gepostet, habe ich ja selber schon ein, zwei Mal richtig intensiv erlebt.
Energiecrash hast du genannt.
Genau, Energiecrash, das ist, wenn die Zelle leer ist. Mhm. Das heißt, das ist nicht, das ist noch keine klinisch, kein klinisch diagnostiziertes Burnout oder sowas. Ja, das schaut ganz anders aus. Da sind die Leute ganz anders beieinander. Ne? Und ansonsten hast du beim Athlete-Burnout natürlich auch die Problematik, was passiert denn psychologisch? Beispiel, sehe ich noch Sinn in dem, was ich tue, weil ich so lange jetzt schon darauf hinarbeite, Gold zu machen und es noch immer nicht geschafft habe. Aber schauen wir an jetzt bei Olympia, bei Ausdauersportarten, wie alt die Leute werden, die dort Gold machen. Schauen wir uns an, mit 42 wurde letztes Jahr Light Heavyweight Champion
Glover
Teixeira gekrönt. Also ja. Es ist eine Frage des Timings und nicht des Alters oder der Herkunft oder was auch immer. Ne? Ja, und ein Athlete-Burnout, das ist halt ganz schlimm natürlich, wenn Leute keinen Sinn mehr in dieser Sache sehen, also auch diese psychologische Problematik, oder eben einfach regelmäßig zu sehr an diese Grenzen gehen. Das ist, glaube ich, schon ein gravierendes Problem. Und deswegen sage ich, die Leute, die ich übernehme im Coaching in der Vergangenheit, egal ob Fußball, Kampfsport ja sowieso, und andere Sportarten, die ich gemacht habe, American Football und Tennis und waren ja viele Sportarten, Ballett sogar, das Deload und Rest Days und Entspannungsphasen untertags und Power Naps und richtig guter Schlaf und so weiter, das waren alles Fremdwörter. Das ist halt, das mussten die alle erst lernen. Mhm. Dass man, dass 7-8 Stunden Schlaf in Athleten, einer Athletin ganz besonders wichtig sind. Und die müssen tief sein, die müssen eine Zeit lang getrackt werden, um die Qualität wirklich dingfest zu machen. Dass Powernaps nichts ist für schwache Menschen und für faule Menschen, sondern für Leute, die Leistung bringen. Dass ein Deload nicht bedeutet, dass ich mich vom Sport distanziere oder faul bin oder was auch immer, sondern es ist eine geplante Reduktion der Intensität, weil am Ende, was uns allen einleuchtet ist, Wachstum passiert in der Nacht. Egal ob kognitiv, das heißt Gedächtnis, Konsolidierung, bedeutet Informationen von Kurz- in Langzeitgedächtnis verschieben und Muskelwachstum. Und dann, das heißt, noch ein Training on top bringt nichts. Weniger ist mehr in dem Fall. Also eine gute Trainingsplanung. Ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder ein paar MMA-Leute international gecoacht, so aus der Schweiz und Deutschland. Und das Erste, was wir machen, ist eine Trainingsplanung. Und da fangen wir bei Null an, mit 25-jährigen Menschen. Fangst du bei Null an, weil der 12-mal die Woche trainieren geht. Und warum verträgt das? Weil er 25 ist und weil noch nichts passiert ist. Aber mit 27 fangt es dann an. Mhm. Und dann arbeitet er auf dem Peak hin und schießt sich dann kurz vorher ab. Dieses Tal der Tränen muss man nicht erlangen.
Ja. Ist ein bisschen voll der Widerspruch zu einem meiner anderen Lieblingsathleten, Basketballer Kobe Bryant, bei dem ja eigentlich immer mehr ist mehr. In all seine Reden, in allem, was er so beschrieben hat, war es immer so, er steht extra um 4 auf, damit er 3 Trainings reinkriegt und dann immer noch Zeit hat für die Familie. Ist das, glaubst du, etwas, was heute nicht mehr geht?
Es ist furchtbar, wenn Individuen so erfolgreich sind mit einer komplett nicht Mainstream-tauglichen Strategie. Weil wenn du fragst, warum machen nicht alle wie Tiger Woods? 6 Eskapaden, Alkohol und 4 bis 5 Stunden Schlaf. Mhm. Ist das Rezept des Erfolges? Weil das ist sein Rezept. Das ist so lebt er. Ja. Der hat eine genetische Disposition, der gehört zu diesen 1% der Weltbevölkerung, die mit 5 Stunden Schlaf auskommen, unter 5 Stunden Schlaf. Hat einen Testosteronspiegel, der dürfte total abartig sein, was der aufgeführt hat jetzt in den letzten Jahrzehnten außerhalb der Ehe. Alkohol ist, glaube ich, bei ihm ein ziemlich heftiges Thema. Also machen wir doch das. Ja? Also, und Kobe Bryant macht dann halt das andere Extreme. Der schläft lange, hat investiert eine Mille in Equipment, also das ganze Zeug, was der halt hat für Regeneration und Co. Trainiert 3-mal am Tag, was ohne Stoff und auch mit Stoff schwer vorstellbar ist einfach. Okay, er verträgt es. Die Frage ist, wie lange immer? Und wie gesagt, das ist eine Person. Und das ist so wichtig, dass wir Menschen als Vorbild nehmen. Ich nehme ja Muhammad Ali als Vorbild, aber ich agiere nicht wie er. Ich bin Richard Staudner, ich mache mein Ding, weil das ist mein individueller Weg. Er ist Inspiration, aber Copy-Paste funktioniert nicht. Weil wir haben jetzt auch zum Beispiel gehabt, den Leute machen Michael Phelps Trainingspläne Armstrong Trainingspläne, Lance Armstrong, die sie im Internet finden. Und nach 3 Wochen sind sie einfach hin und hören auf damit. Warum? Ja, weil das nicht ein Trainingsplan war. Ne? Das heißt, Inspiration und Kopieren muss man komplett differenzieren voneinander. Ich kann mir ein Beispiel an ihn nehmen und sagen, das ist ein richtig guter Athlet, eine gute Athletin, so will ich in Erinnerung bleiben für alle, auf dieses Level will ich kommen und noch besser werden. Go for it, mach das. Aber wenn deine HRV-Messung, deine Herzratenvariabilitätsmessung oder was auch immer du verwendest, um deine Regeneration zu messen, wenn deine Stimmung, wenn dir deine Freundin sagt, nach 3 Wochen Hardcore-Training, dass du richtig scheiße drauf bist, dann glaube ich das.
Okay.
Ja, oder dein Freund. Ja, das ist, ja, Inspiration ist gut, aber 3-mal am Tag trainieren, sorry, da stellt es mir die Nackenhaare auf.
Ja.
Nach 10 Jahren Leistungssport, Coaching und 25 Jahre im Sport und weiß ich, dass das nicht geht. Egal, ob du NBA bist oder was auch immer.
Für ihn hat es anscheinend geholfen, ja.
Ist auch die Frage, was du kennst nicht die ganze Wahrheit, ne? Wenn jemand zu mir sagt, ich trainiere 3-mal am Tag, mache das 6 Wochen und dann mache ich 4 Wochen Pause, ich weiß es nicht. Ich kenne nicht die ganze Wahrheit, ne?
Ja.
Ich glaube nicht, dass es ein Erfolgsrezept ist.
Ja, ist wirklich für allen was anderes, ja.
Ja.
Damals hast du, glaube ich, ausprobiert für Alexander Rakic, ihr habt Schlafkammern ausprobiert, ich glaube Schlafbrillen habt ihr ausprobiert. Mhm. Hast du ein paar Tipps oder ein paar Erkenntnisse, wie man am besten gut schlaft, weil ich schlafe wirklich schlecht zurzeit.
Zurzeit, das ist ganz wichtig, diese Information, weil Frauen haben jetzt mittlerweile Männer überholt bei der Schlafqualität im negativen Sinne in Österreich. Ja. Das heißt, 64% der Frauen geben an, dass sie gut schlafen und 69% der Männer geben an, dass sie gut schlafen. Das sind eh gute Zahlen. Weil die letzte Statistik von 2019, die ich bisher jetzt immer zitiert habe, hat ein katastrophales Bild gegeben. Da hat man auch unterschieden zwischen wie lange brauche ich zum Einschlafen, Durchschlafen, insgesamt die Schlafqualität und so weiter. Und da waren Zahlen bis zu 70%, dass Menschen in Österreich unzufrieden sind mit ihrem Schlaf. Also Schlaf ist halt so eine kleine Blackbox, wo viele sich nicht reden drüber. Ist ein bisschen peinlich, so ist ja Schlafzimmer und so, mein Pyjama an und ich habe kein Pyjama. Aber was ich meine, da trauen sich nicht viele drüber reden. Aber wenn man dann drüber redet, dann ist es oft schlecht. Und dann ist die Frage, ist es jetzt seit kurzem schlecht, die letzten paar Tage, Wetterumschwung, Sorgen, weil Stress gehabt, oder ist es jetzt schon 2-3 Monate oder 2-3 Jahre so? Das ist ein Riesenunterschied, weil wir haben diese psychologische Komponente, die immer wichtiger wird, in der Ruhe liegt die Heilung. Mhm. Ich empfehle dir zu ruhen und du sagst, ich kann nicht, ich kann nicht mal schlafen. Now we talk, wir haben eine ganz andere Gesprächsbasis, weil Angst, Stress bewirkt natürlich, dass ich nicht schlafen kann. Das heißt, wie soll ich dann Ruhe nutzen, um aus Angst und Stress rauszukommen? Das ist ein Teufelskreis. Okay, das ist Psychologie. Das ist ganz, ganz schwierig. Ne? Und dann gibt es aber so einfache Tricks, wo ich sage, hör mal jetzt wirklich genau zu, oder dreh das Handy auf und mach ein Memo für die nächsten 90 Sekunden, weil das sind Sachen, die kannst du ab sofort umsetzen. Das ist, wie du gesagt hast, Schlafbrille. Ja, im Fußball nennen sie es die Haaland-Brille. Das ist, der Dejan Ljubicic verwendet das nach unserem Coaching seit 2 Jahren. Eine Blaulichtbrille kostet 15 Euro bei Amazon. Da drüben liegt eine. Die kriegt mein Sohn immer drauf, wenn er am Abend mit irgendwelchen Geräten spielt, weil sonst dauert es länger mit Einschlafen. Ja. Und Blaulichtbrille, 15 Euro Amazon. Also das ist eine Investition, die kann ich nur jedem empfehlen, ganz, ganz wichtig.
Darf ich dann zum Beispiel, ich bin so jemand, ich weiß, wie schlecht es ist und dass ich mindestens 2 Stunden brauche, um dann einzuschlafen, wenn ich davor Social Media bin, kurz so Facebook, Instagram abcheck, kann halt besser schlafen, wenn ich mir von meinen Lieblingskämpfern nochmal ein Video angeschaut habe. Mhm. Eigentlich kann ich schlechter schlafen, aber...
Wer ist dein Lieblingskämpfer? Alexander Rakic?
ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ich schaue mir sehr viel zur Zeit von Gabe Rosado an, weil er gerade in Pension gegangen ist, in Sportlerpension. Und ich weiß nicht, ich mag seine tiefe Stimme, ich liebe seine Videos von seinem Gym, Badlands und so. Mhm. Also cooler Typ, immer wenn irgendwas ist, ich gehe am liebsten am Abend schlafen und schaue mir noch seine letzten Interviews an, Videos. Und ich weiß genau, wie schlecht sie ist. Ich weiß, ich kann danach 2 Stunden sicher nicht gut einschlafen, aber ich mache es trotzdem.
Genau, und das ist das Nächste. Es ist dir bewusst und du machst es trotzdem. Es ist eine ganz andere Liga oder ein ganz anderes Level als es ist mir nicht bewusst, was ich mache und schlafe deswegen schlecht.
Ja.
Das ist der erste Schritt, wäre jetzt natürlich diese Gewohnheit zu verändern, weil der Erfolg meines Coachings beruht auf Gewohnheitsveränderungen. Mhm. Informationen sind alle da. Im Prinzip das, was ich den Leuten erzähle, kannst du googeln oder ChatGPT, wie auch immer. Gibt es das schon? Habe ich das jetzt was Neues geprägt?
Das ist neu.
Das ist neu. aber Informationen verwenden, das heißt, du hast diese Ebene der Data, das ist da, das haben alle. Alle, egal wie schlau du bist, du hast nur dieselben Daten wie die anderen. Es ist nur die Frage, was du damit tust und ob du daraus Weisheit machst. Das heißt, das Bewusstsein, dass ich, wenn ich das Handy vor dem Schlafengehen verwende, dämpft das meine Melatoninproduktion, aktiviert unter Umständen Cortisol. Beispiel, ich schaue mir meine Posts an auf Social Media und kriege ein böses Kommentar. Das erregt mich natürlich.
Ja.
Da denke ich mir dann, was ist mit dem los? Warum schreibt er sowas? Wieso ist er so gemein? Warum gibt es solche Menschen? Und dann kannst du den Schlaf halt mal knicken.
Bei mir ist das Schlimmste, ich schaue mir dann Eishockey-Tore an, Basketball-Highlights, ein bisschen was vom Football und bin dann so gehypt, dass ich gar nicht mehr schlafen will, weil ich mir denke, geil, morgen geh ins Training.
Genau, das ist im Prinzip dasselbe. Noch schlimmer ist es, wenn es dich individuell betrifft natürlich. Ja. Das heißt, das Schlimmste ist eine schlechte Nachricht vorm Schlafengehen bekommen. Oh Gott, ja. Das heißt, E-Mails und Nachrichten checken, am Weg ins Bett, das Handy ist irgendwo angesteckt, du gehst vorbei, denkst dann, schau mal schnell eine. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Idee, die du überhaupt haben kannst. Ne?
Deswegen schaue ich mir gerne nochmal von Gabe was an oder von einem Kämpfer, weil man denkt, das ist positiv, da bin ich dann entspannt, das macht Spaß immer, weil immer etwas Lustiges dabei ist. Und dann denke ich mir,
cool. Aber wenn du schlecht schläfst, dann musst du es zumindest aufschreiben auf die Spalte von, das sollte ich mir nochmal gut überlegen.
Social Media.
Oder wir drehen es um und sagen, was braucht denn der Körper? Jetzt nehmen wir mal biologisch gesehen für guten Schlaf. Und da gibt es diesen zirkadianen Rhythmus, das ist den 24-Stunden-Rhythmus, nach dem alles tickt. Fast jedes Lebewesen, außer jetzt nachtaktive Mäuse, Fledermäuse und sowas, Hamster.
Und nachtaktive Silvanas.
Ja, aber
Horror.
Kommen wir gleich dazu. Ja. Aber dieser Resti, wenn man jetzt sagt, ein normaler zirkadianer Rhythmus, der beginnt so ab 6, 8 in der Früh. Ein normaler Biorhythmus. Ja. Mhm. Das heißt, da ist so Cortisol-Hype. Ja, da ist der höchste Stand Cortisol-Level, also Stresshormon geschimpft. Das weckt mich auf und haut mich aus dem Bett. Hoffentlich. Wenn die Produktion gut funktioniert. Das heißt, das ist der Moment, wo ich auf jeden Fall die Biochemie unterstütze mit viel Licht. Und jetzt kommen meine 4L-Regel kommt da ins Spiel. Mhm. 4L heißt, in der Früh viel Licht. Untertags viel Licht, um das System bei Laune zu halten. Am Abend wenig Licht und in der Nacht kein Licht. Am Abend wenig Licht heißt, ja natürlich, ich brauche Licht, dass ich mir nicht den Fuß stoße irgendwo. Mhm. Aber je früher ich Blaulichtquellen wie Laptop, Fernseher und Handy abdrehe, umso besser natürlich. Umso eher werde ich schlafen können. Und es ist nun mal so, dass ein Buch müde macht. Mhm. Abhängig vom Inhalt wieder. Weil ich habe, das klingt deppert, ich habe in seiner Secondhand-Telefonzelle ein Roman von James Bond gefunden. Habe ihn mit heimgenommen und habe das angefangen zu lesen. Das habe ich schon gemerkt, dass mich das aufgewurlt hat. Also Bücher über Arteriosklerose, also über Herzschäden, das regt mich nicht so auf. Da lese ich eine halbe Stunde und dann wäre ich halt müde, abhängig von der Uhrzeit.
Ja.
Da kann ich am besten einschlafen mit einem Buch. Also 4L, ne? Das ist ganz wichtig. Viel Licht in der Früh, viel Licht am Tag, wenig Licht am Abend und kein Licht in der Nacht. Ja. Das wäre so mal das Mindeste. Und dann, wenn du sagst, okay, das mache ich, wenig Licht am Abend, Handy, macht scheiß viel Licht. Ne? Mm. Fernseher, noch viel mehr Licht. Schau mal beim Nachbar gegenüber rein, wenn der fernschaut auf dem 127-Zoll-Fernseher, da brennt das Zimmer. Das ist wie wenn du in Tokio auf der Straße stehst. Also würde ich mir richtig gut überlegen, ob ich das mache. Und dann natürlich gibt es die Maßnahmen rund um die Ernährung und die Supplementierung. Und Number One der Gesundheit ist immer natürlich Exercise. Ja. Training, Training, Training. Ist egal, alle Fragen, die du mir stellst über Gesundheit, würde ich immer mit Bewegung beantworten, außer du sagst, ich habe mir gerade die Wirbelsäule gebrochen. Mhm. Aber ich sage jetzt, wenn du sagst, ich habe ein Blutzuckerproblem, ich habe ein Gehirnproblem, ich habe ein Herzproblem, ich habe ein Muskelproblem, ich habe ein Entgiftungsproblem, dann sollte Bewegung immer ein Teil sein. Ich habe ein Schlafproblem, dann ist Inaktivität während des Tages eines der Hauptprobleme. Die Leute, die das zu mir sagen, die sitzen 8 Stunden im Büro und bewegen sich keinen Millimeter. Schauen den ganzen Tag in ihr Excel-Sheet rein. Und wie kann ein Typ wie der Alexander Rakic 8, 9 Stunden wie ein Baby pennen? Ja, wenn du 2-mal am Tag trainierst. Mhm. Ja, muss aber nicht 9 Stunden pennen. Trainier nur 1-mal am Tag, penne 7 Stunden. Auch gut.
Ja.
Aber Aktivität, Inaktivität muss in einem Wechsel stehen.
Wobei ich manchmal noch einen harten Thai-Box-Training auch nicht einschlafen kann.
Ja, da bist du wieder CPD. Bei Cortisol ist hoch. Na, weil Training macht ja sympathisch, mhm. ja, also im Sinne von sympathisches Nervensystem ist aktiv, bedeutet, wir rennen auf dem Modus Kampf oder Flucht. Und wenn wir auf dem Modus Kampf oder Flucht rennen, rennen wir auch mit Cortisol, mit dem Stresshormon. Das heißt, diese 20 Uhr Trainingssessions bis 21.30 Uhr, dann noch was essen, weil der Richard Staudner hat gesagt, man muss nach dem Training was essen. Und dann fahren wir nach Hause und wollen schlafen gehen und es geht nicht. Dann ist das, weil wir nicht im zirkadianen Rhythmus sind. Zwischen 21 und 22 Uhr ist Höhepunkt der Melatoninproduktion des Schlafhormons. Mhm. Und wir sind gerade auf der Südosttangente am Weg nach Hause freuen uns schon auf den Big Mac.
Ja, genau.
Also,
passiert mir oft.
Aber es ist biologisch halt alles ja. Käse. Ich sage einmal, du bist sehr jung, in gewissen Lebensphasen verdauen wir das ja eh alles, ist ja alles voll okay. Aber sich bewusst sein, wenn es nicht mehr okay ist, was man da so tut, das wäre halt cool. Mhm.
Ja. Okay, also Nachtmenschen, schwierig.
Nachtmensch ist so ein, es gibt ja diese Bezeichnung Lerche und Eule. Mhm. Und das ist okay, weil das ist der eine, der Frühaufsteher, der andere, der Spätaufsteher oder wen. Und aber es ist nicht so, es gibt keinen Nachtmenschen, der am Tag schläft, den ganzen Tag schläft und in der Nacht wach ist. Das gibt's nicht. Außer er hat sich das antrainiert im Sinne von Schichtarbeit. Mhm. Oder er hat einen genetischen Defekt, das gibt's natürlich auch, wo das verkehrt ist. Das gibt's auch, aber ich habe noch nie in meinem Leben so eine Person kennengelernt, also so häufig ist das jetzt nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe es, lange zu arbeiten und später aufzustehen, dann ist es teils meine Biologie, dann bin ich eine Eule, aber wir reden davon 1-2 Stunden und den Rest habe ich mir antrainiert. Aber ich respektiere das voll, dass es Menschen gibt, für die 6 Uhr der Horror sind, einfach 6 in der Früh.
Für mich ist 9 noch ein Horror.
Und sage ich. Und das ist natürlich, jetzt könnte man diesen Eulentypus ein bisschen versuchen, Richtung Lerche zu bringen. Warum auch immer, muss man ja nicht. Dann schafft man es vielleicht.
Sie versuchen es eh immer.
Ja, aber sollen sie nicht. Ne? Man schafft es dann vielleicht auf 8 Uhr. Ja. Und dann sagst du, okay, das schaffe ich, dann kann ich ins Büro kommen, um 8 stehe ich auf und komme ins Büro. Aber bitte nicht mehr. Und das sollte man respektieren. Weil du redest dann halt einfach eben gegen diesen Teil der Genetik, was ich vorher gesagt habe. Bisschen Gewohnheit, bisschen Genetik. Und eigentlich sollte es so sein, dass wir sagen, wir haben vorher geredet von Arbeitszeit und so, ne? Dass man sagt, okay, übt dein Job jetzt im Journalismus, flexibles Modell, das ist deine Aufgabe, schreibe einen Artikel über X und wann du das machst, ist mir komplett egal, ich will es am Montag um 10 am Tisch haben. Du kannst ja auch die ganze Nacht durcharbeiten, wenn du willst. Ne? Und so sollte Arbeit in der Zukunft aussehen. Ist eh klar, dass der Biller gewisse Öffnungszeiten haben muss und die Kassiererin dann und der Kassierer dort sein müssen. Aber ich spreche jetzt wirklich davon, dass ich allgemein Bürojobs diese Klassiker, die wir halt so kennen, verändern müssen. Und bei uns war das auch so noch. Ich war 13 bis 15 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, in Konzernen. Und da warst du halt einfach natürlich der Liebling, ja, wenn du spätestens um 8 im Büro warst. Mhm. Und am besten auch der Letzte, der geht. Das ist natürlich kompletter Bullshit.
Ja,
weil das sind die Personen, denen habe ich früher auch gedacht, das ist cool, aber denen würde ich heute sagen, du bist jetzt 10 Stunden hier, ich glaube nicht, dass das produktiv ist, geh bitte nach Hause. Und am besten ist, du kommst morgen 2 Stunden später. Weil es irrelevant ist, wann und wie lange du arbeitest. Also am Ende zählt nur, dass du deinen Job machst und hoffentlich dabei Spaß hast. Mhm. Deswegen, Homeoffice, machst von zu Hause, machst von Workation, mach's aus Thailand von mir aus. Egal, wo du es machst, aber mach's. Alle meine Mitarbeiter, die ich jemals gehabt habe, waren alle online.
Cool.
Also ja. Ich habe noch in meiner Selbstständigkeit.
Ja.
Also Vivian, ich arbeite mit der Vivian 3 Jahre, ich habe sie...
2-mal gesehen.
Ich glaube, es waren 5-mal.
Okay.
5-mal physisch, 20 Telefonate und halt, es waren mehr, sagen wir 50 Telefonate.
Ja.
Meinen Webdesigner, der Paul, mit dem arbeite ich seit 3 Jahren, mit dem habe ich einmal telefoniert, weil ich mich verdrückt habe. Ein einziges Mal mit meinem Webdesigner telefoniert, der seit 3 Jahren meine Webseite, und die ist richtig groß, die hat über 300 Unterseiten. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich bin ja kein Dinosaurier oder sowas. Und das müsste aber genauso auch in großen Firmen sein. Du kannst jeden Tag bis 10 schlafen, wenn du für mich arbeitest.
Ja, bitte gern. Bei uns in der Arbeit ist einer, der packt es gar nicht, wenn ich im Homeoffice bin. Weil die haben immer das Gefühl, man macht nichts, obwohl man genau die gleiche Leistung bringt, genau den Artikel schreibt, der eingezeichnet ist im Layout. Also, aber eh.
Dinosaurier.
Ja,
sorry, ist nicht böse gemeint, aber auch die sagen, du 4 Tage arbeiten, wie soll der Gesellschaft so überstehen? Mhm. Dann sage ich, macht es nicht am Buckel von den Leuten, die jeden Tag monoton ihren Scheiß machen müssen. Ja, nur weil ihr im Rathaus sitzt und an Zehner kassiert und das entscheidet.
Ja.
Das ist halt nicht, das geht nicht.
Das geht wirklich nicht.
Ja.
Wie machst du das bei dir in deiner Woche? Wie schaut so eine typische Woche bei dir aus? Weil du hast so viel vielseitige Sachen. Hast du das am Plan, den du dir am Wochenende stellst, für das möchte ich in der Woche erreichen, oder lebst du so ein bisschen den Tag rein?
Nein, gar nicht. Du musst planen, weil sonst dann geht's gar nicht. Also ich habe fixe Tage, wo man mein Coaching buchen kann über einen Kalender. Also meine Kunden haben einen Kalenderzugang zu mir. Das ist Montag, Dienstag, Donnerstag ganztägig und Mittwochvormittag. Mittwochnachmittag gar nicht. Das ist für meinen Sohn reserviert, und Freitag ist für mich reserviert. Samstag, Sonntag sowieso nicht. Ich stehe in der Früh auf, meistens rund um 6, und jetzt in dieser Woche eher früher. Also ich glaube, es liegt was in der Luft, warum alle darüber klagen, über das Thema Schlaf. Und dann meditiere ich. Also als erstes, ich trinke 500 Milliliter warmes Wasser.
Ja.
Dann meditiere ich, dann oder mache eine Atemübung oder dergleichen. Ich möchte immer ehrlich bleiben, leider nicht so regelmäßig, wie ich es gerne hätte. Es ist noch immer ein bisschen ein innerer Widerstand dagegen. Dann meistens eine kalte Dusche, um wach zu werden, dann Kaffee. Dann versuche ich, kognitive Arbeit zu leisten. Das bedeutet, aktuell ist es, ich versuche jeden Tag ein Kapitel für mein Buch zu schreiben. Diese Woche habe ich es jeden Tag geschafft. Genau das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich diese Woche jeden Tag geschafft. Ja. Und niemand ist ein Roboter. Und ich bin selber stolz auf mich, wenn ich das 5 Tage am Stück geschafft habe. Weil es nicht immer so geht. Und ein Kapitel hat so ich habe es heute lustigerweise mir überlegt, wie viel das ist, 1,1 Viertel Seiten ist das.
Super gut, ja.
Es klingt wenig, aber es ist urviel. Es ist wirklich viel. Mal schauen, ob ich so weiterkomme mit dem Tempo, das wäre natürlich cool. Dann drehe ich das Handy auf. In der Vergangenheit, bis vor ein paar Wochen, war das leider zu früh meistens, aber normalerweise ist es eher so um 9, 10, dass ich nicht früher erreichbar bin, um die kognitive Leistungsfähigkeit nicht zu stören. Und ja, und dann mache ich halt Coachings und so weiter. Das heißt, es gibt eine 70-prozentige Tagesstruktur, an die ich mich halte. Und alles, was nicht geplant ist, läuft Gefahr, dass es nicht umgesetzt wird. Wie zum Beispiel ein Home-Training oder in den Wald gehen, ja. Das ist, oder die Meditation. Das sind so die 3 Sachen, die ein bisschen Gefahr laufen, dass sie nicht gemacht werden, weil ich bin ein Gym-Typ. Das heißt, wenn ich im Gym trainieren soll, dann stehe ich halb 8, wenn und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel heute wollte ich in den Wald gehen zum Mittag, und das wär stressig gewesen von der Zeit, da habe ich es dann lassen. Also es ist so 70% stabil. Und ich überlege mir am Wochenende, was ich nächste Woche mache. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich nächste Woche mache, insbesondere weil ein Feiertag ist am Donnerstag. Das ist meine Woche sehr kurz. Und es gibt Top-Down-Prioritäten. Kapitel fürs Buch schreiben, das ist absolute Pflicht. Dann habe ich 1-2 Sachen für den Alex zu tun. Dann möchte ich jeden Tag zumindest einen kurzen Post auf Instagram machen. Das mache ich aktuell, um zu schauen, wie weit ich da komme mit einem gepflegten Instagram-Auftreten. Und alles andere ist geht sich aus oder nicht. Da bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, es passt, ist wurscht, wenn nicht.
Gibt's also, Chiller, Abende, Netflix, einfach mal Pyjama, Spaghetti kochen und richtig chillen.
Spaghetti kochen.
Das ist so mein...
ja, ja. Spaghetti kochen habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber siehst du dieses Loch da drüben,
ja,
wo die Bücher drinnen sind? Das Loch, da sollte eigentlich ein Fernseher drinnen sein. Aber er hat es nicht reingeschafft. Also das ist dieser Wandverbau, ja. Ich wollte wirklich einen Fernseher reinmachen, Bild drüber, dass man wegklappen kann. Mhm. Aber hab's nicht geschafft, ja. Aber ich muss schon zugeben, dass wir auch auf Netflix, na, haben wir gar nicht, wie heißt das?
Amazon Prime
oder Disney
Plus, ja. Ja.
Jetzt, wir sagen, okay, das schauen wir uns an, diese Staffel, was auch immer, aber jetzt so wirklich gezielte Dinge.
Ja.
Und dann einmal eine Serie oder eine Folge und dann wieder weg. Wenn ich bis zum Schlafen gehen Serien schaue, dann schlafe ich viel schlechter ein und schlafe auch viel schlechter. Also ich muss alles richtig machen, dass mein Schlaf gut ist. Ich bin so ein richtiger Steinzeit, bin so ein richtiger Neandertaler. Also jedes Geräusch, ich brauche Ohrstöpsel, jedes Geräusch vom Nachbar weckt mich auf.
Ja, das kenne ich.
Ja. Also ich schlafe seit 3 Monaten mit Ohrstöpsel, war die beste Idee meines Lebens. Mein Schlaf sich um 20% verbessert.
Ja.
Und auf Reisen auch immer eine Schlafmaske dabei. Also das passiert mir nicht mehr, dieses, also ich habe, wenn wir früher in ein Camp gekommen sind, Gafferband und alle Fenster zubiegt. Baue ich nicht mehr. Schlafmaske, 20 Euro Amazon. Also,
cool.
Ja, und ich mache das schon. Also ich kann das schon, ja, so chillen und so entspannen. Und so.
Ja.
Aber es muss ich halt schon auch wirklich mir vornehmen und machen. Also,
ja.
Ich bin schon auch, ich schreibe dieses Buch, glaube ich, hauptsächlich für mich selber.
Zum Verarbeiten.
In der Ruhe liegt die Heilung, ja, weil ich brauche das wirklich selber. Bin viel zu antriebsstark und dopaminärk, nenne ich das. Ich will halt unbedingt Dinge tun.
Ja, ja. Ich hasse es, ins Bett zu gehen, weil ich am liebsten durcharbeiten möchte. Das ist so traurig.
Ich habe früher diese Idee gehabt, ich war bei einer Ausbildung mit Roman Ballesitz und mit dem Patrick Meinhardt, dem Coach aus Deutschland, und die reden über Schlaf und ich sage so, boah, ich hasse Schlaf. Und da schauen mich alle an, denken sich so, was kommt jetzt?
Ja.
Und ich so, also ich hasse das. Echt jetzt, ich muss ja schlafen gehen und ich will ja eigentlich nur, dass morgen ist, dass ich weitermachen kann.
Ja.
Aber heute respektiere ich es und man muss diesen Sachen halt einfach Respekt zollen, weil wenn du das nicht machst, dann torpedierst du dich selber, deine eigene Gesundheit und dein eigenes Konzept und ich meine Ideologie. Schlaf ist ja eine der wichtigsten Grundsäulen für Wachstum und Erholung. Also ja, ist halt so.
Mhm.
Manche Leute lieben ihn und ich sage, ja, ich bin halt 8 Stunden. Oder gibt's einen Schlafforscher, einen, ich glaube, William Dement oder wer auch immer das gesagt hat, der gemeint hat, ist wie tot sein. Aber wir müssen es machen.
Ja. Du hast lustigerweise davor Waldspaziergänge angesprochen und du hast da diesen Begriff sehr oft verwendet, einem Waldbaden.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe mich so lustig gemacht über diesen Begriff, weil ich von einem Berg komme, im Wald lebe einfach und ich habe noch nie den Ausdruck davor gehört und habe mir gedacht, so typisch Städter, die halt glauben, wenn sie mal in den Wald gehen, nennen sie es Waldbaden und sind dann auch glücklicher oder besser und die denken so, ich bin dort aufgewachsen, warum verstehen die das nicht, dass das eh logisch ist, dass das super gut ist, warum brauchen die überhaupt einen Begriff dazu? Spannend, wie hat sich das entwickelt, dass da Waldbaden plötzlich so in wann ist?
Ich glaube, dass man da differenzieren muss eben zwischen diesem damit aufgewachsenen und dem Städter, der es nicht ist, ne?
Ja.
Weil man muss ja auch den Menschen, der vom Land kommt, dem andere Sachen fehlen, eine Strategie liefern. Und für uns Städter, und ich bin Wiener, ist es halt einfach das Waldbaden, dass man sagt, du hast ein Problem, geh in den Wald und dort passiert XY. Also gibt es ja alles in Studien nachgewiesen. Da haben wir zum Beispiel ein halbes Jahr in die Recherche gesteckt. Da sind 8 Blogbeiträge rausgekommen.
Mhm.
Also urviel Material, kommt auch ins Buch rein. Ja. Cortisol geht runter, Herzschlag geht runter, Herzratenvariabilität wird besser. Es ist eine Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken, Krankheitsprävention. Also es gibt 1000 Sachen, wo Waldbaden hilft. Ja, und am Ende des Tages ist es einfach gesund und entspannt. Und Bewegung im Wald, und wenn es nur ums Abnehmen geht, was auch immer. Waldbaden kommt ja eigentlich aus Japan, heißt dort Shinrin-Yoku. Und das sich im Wald baden und ist dort eine Therapieform auf Krankenschein. Und wenn man einen Schritt weiter geht und sagt, gut, ich mache jetzt Waldbaden, geht darum, ich bin das extra deswegen nach Neuwaldeck gezogen, ne? Ich mache jetzt Waldbaden, ich gehe da oben rumspazieren im Wald, weil das gesund ist. Okay, aber was mache ich, wenn ich eh schon krank bin, wenn ich eine Depression habe zum Beispiel? Waldtherapie, das ist Waldbaden, kombiniert mit einer Therapie, mit einer Therapie mit einem Therapeuten, einer Therapeutin in einer Gruppe oder alleine, zeigt, dass es im Vergleich zu einer städtischen Therapie die Chance auf Remission verdoppelt, also gesund bleiben nach einer Therapie oder nach einer Krankheit, wenn man gesund ist, auch gesund zu bleiben, dass es Depressionen um 60% reduziert, dass es die Wahrscheinlichkeit einer Heilung von einer mentalen Erkrankung um das 17-fache erhöht und so weiter und so weiter. Also dass die von der banalen Farbe Grün bis über Pflanzen im Zimmer bis zu ich wohne in einem kleinen Haus im Wald, diese Spannbreite, hat alles ihren Sinn. Zeigt sich in Studien, ein Blick aus dem Fenster auf Bäume verkürzt die Rehab-Zeit. Egal ob Kreuzband oder Krebs. Eine Fototapete mit Wald drauf. Ein Bild mit einer Landschaft, eines Waldes, eines Berges. Das alles zeigt sich in Studien, schnellere Genesung. Also an alle da draußen, die eine Verletzung haben, Netflix, ja, wenn du eine Walddoku anschaust vielleicht, aber ja. Bewegtbild. Aber das funktioniert wirklich.
Ja.
Und das allerletzte auch zu dem Thema VR-Brille vor einer schmerzhaften Therapie. VR-Brille mit einem schönen Wald oder Strand am Meer, also Blue Space nennt man das dann, oder einen Bach im Wald oder was auch immer. Wenn man sich das anschaut, 10 Minuten lang, da sieht man, da kann man zuschauen, wie der Stressspiegel runtergeht und das Cortisol sinkt. Und dann therapierst du, wenn der Muskeltonus gesunken ist, wenn der Stress gesunken ist, wenn die Gegenwehr, die interne Gegenwehr gesunken ist, der Mensch sogenannt parasympathisch geworden ist, sich entspannt hat.
Mhm.
Was glaubst du, wie dann eine Weisheitszahn ziehen, wie schmerzhaft es dann ist oder eine Physiotherapie? Ja, viel weniger.
Aber ist es nicht so wie aufstehen in der Früh? Für mich ist das schrecklich, weil wenn ich jetzt voll entspanne und ich weiß, jetzt kommt was Grausiges, oder wenn ich zum Beispiel in der Früh aufstehe und ich weiß, es ist gerade so für ein warmes Bett und draußen ist kalt, ich würde da nicht Eisbaden gehen. Weil ich dann so entspannt gerade bin, dass ich mir denke, okay, na jetzt etwas machen, was total außerhalb von meiner Komfortzone ist.
Waldbaden und Eisbaden?
Das ist ein Unterschied.
Genau, also Waldbaden ist...
Aber wenn wir davor von Entspannungssachen geredet haben, VR, und dann etwas machen, was zum Beispiel schmerzhaft ist, wie eine Therapie, die anstrengend ist. Also für mich wäre das genaue Gegenteil, weil man denkt dann, okay, dann bin ich so entspannt, dass ich die Therapie jetzt gar nicht machen möchte, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr entspannt bin.
Nein, du bist jetzt, also Eisbaden müssen wir jetzt ausklammern, ist was ganz anderes. Ne? Waldbaden ist,
dafür brauchst du keine Badehose. Voll, es ist nur so ein unangenehmes Gefühl halt, wenn du gerade so chillig
bist. Nur, dass man das eh klar, genau, das ist klar. Also Waldbaden ist in den Wald gehen und spazieren gehen. Das ist das, und dann vielleicht einen Baum umarmen oder was auch immer, aber Eichkatzerl und zuschauen. Ja. Das ist Waldbaden. Eisbaden ist kaltes Wasser, kaltes Eis, kalte Luft, was auch immer. Also in dem Fall muss es nass sein, Eisbaden. Und was ich gemeint habe, ist bei der Therapie, ich bin am Weg zum Physiotherapeuten und komme dort rein, komme über die Südosttangente nach einem Meeting mit meinem Chef, der hat mir die Zahlen um die Ohren geknallt, war richtig scheiße, komme dort rein, habe Schulterschmerzen hoch 9 und bin gestresst. Und da greift mir an der Physio und sagt, boah, wie ein Star. Darum geht's. Du fühlst dich an wie ein Stein. Das habe ich, mit Physios arbeite seit 10 Jahren intensiv. Das sind Sätze, die ich halt einfach dauernd gehört habe.
Ja, ja.
Und dann greift er diese Schulter an, erwischt diesen Triggerpunkt, der schon sehr oberflächlich ist, weil er so riesig ist, und der schreit auf, der Patient.
Ja.
Und dann kannst du sagen, so verhalte ich nicht wie ein Mädchen. Das wäre so die Aussage eines Dinosaurier-Physiotherapeuten, vollkommen belämmert ist, das bringt gar nichts, ganz im Gegenteil. Und ist auch sexistisch. Und auf der anderen Seite wäre es die Möglichkeit, wie kann ich den jetzt entspannen? Kältetherapie funktioniert da auch. Das ist Kryokammer zum Beispiel. Ja, das zeigt sich in Studien bei Rheumapatienten. Die sind dann mobilisierbar, heißt das dann. Ja. Aber wenn ich dem jetzt eine VR-Brille aufsetze und dort und zeige ihm die geilste Natur-Dings aus Venezuela, irgendwelche Berge, Dschungel, Wasserfälle und der ist irgendwo. Der ist einfach irgendwo, oder sie. Und dann nehme ich die VR-Brille noch eine Viertelstunde ab und die Person ist super tief entspannt und ich greife ihn an und er ist butterweich. Und dann mache ich den Triggerpunkt oder haue ihm die Nadel rein bei Dry Needling oder ziehe ihm den Zahn oder den Zehennagel oder ich weiß es nicht.
Gott, ja.
Also das wäre jetzt eine holistischere Betrachtung einer Therapie oder einer Problematik, weil ich nutze das Gehirn, um lokal zu arbeiten. Aber ansonsten, früher hat man gesagt, nimm da 3 Kaugummis mit, kau drauf rum und ich ziehe da in der Zwischenzeit in Zehennagel. Weil es Hölle weh tut.
Ja.
Und ja, aber das geht halt auch anders, ne? Also, ja. Und Wald oder kalt in der Früh, jetzt zum Beispiel, wenn ich aufstehe, aus dem Bett rausgehe, wollig warm und so. Also, das mache ich auch nicht sofort. Da ist so locker eine halbe Stunde, Stunde Unterschied, ne? Mhm. Da habe ich schon mich ein bisschen mobilisiert, ein bisschen meditiert oder sowas und dann würde ich das erst machen.
Ja.
Und da mache ich auch wirklich nur so rein in die Wanne, eine Minute, eineinhalb Minuten kalt duschen, raus, anziehen und fertig. Ist keine Pflege. Also richtige Pflege mache ich dann quasi nach dem Training. Mhm. Da mache ich dann halt auch Haare waschen, warm duschen.
Weil Duschgel.
Ja, habe ich nicht.
Ja. Okay.
Ich bin so richtig ein Neandertaler. Ich habe nur Zahnpasta, sonst habe ich nichts.
Okay.
Ja, genau.
Ja.
Das war's.
Spannend. Jetzt sind wir voll abgerutscht in alle möglichen Bereiche. Weil wir davor geredet haben, Bewegung und Sport ist so wichtig und Hilfe für alles. Viele, die ich kenne, die sagen halt, heute so viel Hausarbeit beschäftigt gewesen, runterauf die Stufen, hab da was Staubsaugt oder war, keine Ahnung, am Sägewerk und hab dort irgendwas gearbeitet, das ist schon Bewegung genug. Ist das wirklich Bewegung genug oder braucht es spezifisch Sport?
Ist immer die Frage natürlich, welchen Konzept man folgt, ne? Weil grundsätzlich ist Gehen, im Sägewerk arbeiten, Hausarbeit und so weiter, das ist ja körperliche Leistung, ne? Das heißt, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, also ich nutze beispielsweise unseren Staubsauger als Warm-up. Wie du siehst, ich habe ja Sprossenwand und Ringe und dahinter dir diese so cool. K-Box und sowas. Ja. Also ich liebe das. Ich kann tatsächlich komplettes Gymnastikprogramm und Co. zu Hause machen und ich mache das auch. Und dann nehme ich den Staubsauger, saug die komplette Wohnung, das dauert über eine halbe Stunde und dann schwitze ich. Und dann kann ich gleich das erste Set auf den Ringen machen, ja, Skin the Cat oder was auch immer, oder Dips oder was auch immer. Da brauche ich dann nicht nochmal extra aufwärmen. Kann man auch so sehen. Mhm. Und wir wissen auch, dass jetzt zum Beispiel Hausarbeit enorm viel Kalorien verbraucht. Wir wissen auch, dass 10.000 Schritte am Tag sehr gesund sind. Für den Postler zum Beispiel. Wenn der Postler zu mir sagt, ins Gym, ich habe halt 30.000 Schritte gemacht, dann sage ich, geil, oh super. Wäre aber schon cool, wenn du auch ein bisschen deinen Oberkörper trainieren würdest und deinem Körper auch ein bisschen Kraft oder Muskel schenkst, ne? Dass das Ganze nicht zu einseitig ist. Ja, und der Typ im Sägewerk, der den ganzen Tag die 10-10er-Pfosten schleppt, die 10-10er-Staffeln, dem vielleicht zu sagen, mach auch mal am Wochenende ein bisschen Ausdauer. Weil, was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen, ist, unabhängig von Athletin oder Athlet oder nicht, wenn wir einfach Mensch sind, dass es so 4-5 Bereiche gibt, in denen wir uns tatsächlich ein bisschen mit denen wir uns ein bisschen beschäftigen müssen, um so lange wie möglich, so gesund wie möglich zu leben und insbesondere ganz, ganz wichtig, selbstständig zu bleiben. Das heißt, wirklich alles selber machen können, bis ins hohe Alter. Und ja, ich weiß, du bist jetzt 25 und das ist jetzt nicht wichtig, ist egal. Ja, ich werde darüber die nächsten 20 Jahre noch reden. Aber ich sage jetzt einmal, wir haben Grundlagenausdauer, das ist das, was ich nie gemacht habe. Mhm. Weil bei mir war das in meinem Gym, meine Buddies und ich, da hat es geheißen, alles über 3 Wiederholungen ist Ausdauer. Ja, das war halt einfach so richtig Kraftsportler, ja. Blödsinn. Und stimmt nicht, sieht man jetzt in den modernsten Studien zum Thema Langlebigkeit, dass Grundlagentraining enorm wichtig ist. Grundlagentraining ist, du trainierst hart, aber nur so hart, dass du dich noch unterhalten kannst. Mhm. Radl fahren, rudern, laufen, was auch immer, Berg gehen, ganz egal. Dann, das machst du so 2-3 Mal die Woche am besten, 45 Minuten in etwa. Dann einmal richtig ans Maximum gehen, so ein Hit-Programm oder sowas, zum Beispiel so Tabata oder Intervallprogramm oder so irgendwas, auch mit verschiedenen Übungen und da, wo der Puls mal richtig hoch ist, wo du nicht mehr reden kannst. Mhm. Krafttraining ist das dritte, das muss sein. Das heißt wirklich die Muskulatur so belasten, dass sie wächst, weil das macht sie jetzt vom Radfahren nicht ausreichend. Weil, worum geht's? Dann später. Ja, ich sage es jetzt trotzdem dazu, auch wenn unser Publikum nicht alt ist. Aber alle schauen darauf, dass sie mit einem guten finanziellen Polster ins Alter gehen. Und ich sage, schau aber bitte auch darauf, dass du mit einem guten muskulären Polster ins Alter gehst.
Gute
weil,
Idee.
Weil ja. Sachen aufheben, sich hinlegen und aufstehen vom Boden, Die meisten 70-Jährigen können das halt einfach nicht mehr. Mhm. Und viertens ist Mobilität. Ja, das heißt, wenn ich bei der U-Bahn die Stinger aufgehe und vorne mir watscheln die Leute, externe Rotation in den Füßen unten, schon aus wie Enten beim Gehen, dann weiß ich auch schon, wer als erster, bei wem die Sturzgefahr am höchsten ist. Mhm. Ja, weil das Abrollverhalten, Sprunggelenk und so weiter, 10 Grundgelenke und sowas, die können das halt einfach nicht mehr. Ja, oder die Hände über den Kopf halten oder solche Sachen. Macht ja niemand. Wozu muss ich mein Handy über den Kopf bringen?
Ja.
Trainiert einfach das Gehirn. Ne? Und fünftens, das ist dann eher so der Part Koordination und eben auch Gehirntraining, dass ich sage, ich will mein Gehirn so leistungsfähig wie möglich halten, so lange wie möglich. Jetzt auch, weil ich will jetzt in diesem Podcast einfach mental, kognitiv performen. Aber ich will auch nicht mit 60 die Hälfte vergessen von dem, was ich erlebt habe. Ja, ist mir egal, was du dann machst. Asiatischer Stockkampf, Boxen, Jiu-Jitsu, Tanzen, Schachspielen, das muss jetzt nicht einmal richtig per se Sport sein. Oder eben so Wackelbrettel-Geschichten, Slackline. Ich habe hier Jonglierbälle, wenn ich hier arbeite zu Hause, dann mache ich einen Sitting Break, mache 5 Minuten Jonglieren zum Beispiel mit 3 Bällen. Sowas halt. Ne? Das sind so die 5 Domänen. CrossFit hat ja 10.
Ja. Ja,
da kommt noch viel anderes dazu mit Schnellkraft, Pipapo. Ich würde nicht mal so weit gehen. Also es ist zwar relevant, dass man sagt, ein bisschen Schnellkraft sollte man auch machen, weil das sind die ersten Muskelfasern, die man verliert im Alter.
Das stimmt.
Aber weißt du, man kann es übertreiben mit den Aufgaben.
Ja.
Also genau. Krafttraining. Ja. Was war denn die Frage überhaupt?
Weiß ich auch nicht mehr genau. Aber meine nächste Frage war sie. Ja. Ich wollte unbedingt schon früher fragen, wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen? Nachdem es immer nur Kampfsport-Podcast ist,
ja,
müssen wir ein bisschen Kampfsport reinbringen. Wie bist du da reingerutscht in das Ganze? Weil du machst selbst da ein bisschen.
Ja, also Kampfsport begleitet mich schon mein ganzes Leben und jeder hat in der Schule, im Kindergarten, in der Volksschule, wenn man angefangen hat zu schreiben, irgendwann einmal, musste fast jede diesen Aufsatz schreiben, was willst du später einmal werden?
Ja.
Und ich habe geschrieben, ich will Boxer werden. Frag mich nicht warum, aber es war 100% deswegen, weil mein Vater nachts Tyson geschaut hat, weil für Ali war die Zeit schon lang vorbei. Es war Tyson und Co., diese Zeit halt, ne? So 80er, Anfang 80er. Und da habe ich halt, das habe ich halt ein bisschen mitbekommen. Boxen hat mich irrsinnig fasziniert. Ich kann denen wirklich nicht sagen, was der ausschlaggebende Grund dafür war, ja? Aber es war sicherlich das. So Papa und Tyson-Zeit, ne? Und dann habe ich diesen Aufsatz geschrieben, was braucht man dafür? Man braucht dafür Handschuhe, eine Hose und Schuhe und sowas. Ich kann mich noch genau erinnern daran. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal am Sonntag in der Früh aufgewacht bin, so wie aus einem super realistischen, nicht Albtraum, aber einem extrem realistischen Albtraum, wo es geheißen hat, dass ich heute einen Boxkampf habe.
Oh Gott.
Und ich kann meine kennst du das, wenn du in der Früh aufwachst und du kannst keine Faust machen?
Ja.
Weil deine Hände sind noch so Schlaf, irgendwie, ich weiß gar nicht.
Schlaftrunken,
wie auch immer. Ja. Es ist richtig so, kann keine Faust machen, geht nicht. Und das ist, ich bin noch im Halbschlaf und denke mir, hey, du hast heute deinen Kampf und du kannst keine Faust machen. Was ist los? Also, das waren so, ich weiß nicht, das war so der Beginn wie ich mich mit Kampfsport beschäftigt habe. Das war richtig witzig. Und dann eben habe ich angefangen, über Muhammad Ali mit mir anzuschauen und dergleichen. Und dann ist viel Zeit vergangen, bis ich mit Boxen angefangen habe, da war ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Aber ich war schon ein Teenager auf jeden Fall.
Ja.
Und dann noch viel später habe ich dann es war in Wien aber sehr schwer, muss man auch dazu sagen. Also das war gerade so die Zeit, wo viele Clubs zugesperrt haben, wo es gar nicht so viel insgesamt gab. Ich habe Kung Fu ausprobiert, Karate ausprobiert, da war ich so Mittelschule in etwa. Mhm. Diese Kampfkünste und sowas, das war nicht so meins. Ja. Bin halt ein Neandertaler. Bin viel zu grobschlächtig für das. Kannst du mir vorstellen, wie ich so Kung-Fu-Zeug mache und so rumspringe? Schaut richtig
dilemma aus. Ich mag es ja gar nicht so. Meine Schwester, die macht Taekwondo.
Ja.
Urcooler Sport und bringt sich ja viel. Aber ich mag's nicht, wenn du weißt, okay, die Deckung ist schlecht. Die Schläge kommen von unten irgendwie. Und ich denke so, na.
Ja, am Ende des Tages, auch wenn man einen Film anschaut und da ist so der Superheld, der jetzt eine Kampfsportszene macht und ich denke mir so, hör einfach auf, mach das nicht bitte. Das ist so unrealistisch. Ich hasse das, wenn sie das machen. Ja. Denke ich mir, wer ist euer Stunt-Koordinator? Wer ist euer Kampfsport-Koordinator? Warum? Warum lässt er das zu?
Ja.
Ich schwöre es dir, jeder Hemsworth und wie sie alle heißen, die sind doch koordinativ nicht so schlecht, denen kannst du doch ein bisschen mehr beibringen, dass sie für diese 30 Sekunden Kampfsportszene mehr herzeigen können. Aber sie können es nicht, ist egal. Und wenn der so geht und Fäuste schlägt und ich denke mir so, mach's nicht einfach. Ich mache ja auch nicht Schauspiel, oder?
Ja.
Gut, ich bin jetzt auch kein Profikampfsportler, aber ist egal. Dann habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu, da gab es nur einen Club, Gracie Bahar, das war 2008. Blödsinn, das kann nicht sein. Oh ja, scheiße, das ist schon wirklich lange her.
Okay.
Das war wirklich, das ist glaube ich 15 Jahre her. Da habe ich mir angeschaut, da habe ich angefangen so 2007, 2008 mit UFC schauen. Mhm. Auf so einen 17 Zoll Röhrenmonitor damals bei meinem 15-jährigen Schwager im Zimmer. Und ich schaue so UFC und ich denke mir so, wow, krass, Randy Couture und so. Boah, was machen die da am Boden? Sind die hingefallen? Was ist da passiert? Und dann kämpfen die dort weiter und ich denke mir, das ist so geil, das ist noch besser als Wrestling, ja, als Show-Wrestling.
Ja.
Also ganz krass jetzt formuliert, ja, ich habe schon ein bisschen mehr gewusst darüber. Und das habe ich dann verfolgt und habe gedacht, okay, was machen die da eigentlich? Ringen, gut, wo kannst du ringen in Wien?
Mhm.
Habe ich gegoogelt und mich zu dieser Adresse gefahren. Das war eine Gemeindebauadresse, aber das war die Adresse vom Vereinsobmann. Die haben im Stadion trainiert wahrscheinlich oder irgendwo.
Ja.
Nix, okay, passt. Dann was machen die noch? Jiu-Jitsu, gesucht. Dann, also Internet 2007. Dann habe ich irgendwann gefunden, Gracie Barat dort bei der Burggasse. Bin dort hingefahren, habe mich sofort in den Sport verliebt. Trainer war ein Purple Belt, höchstgraduiertester Jiu-Jitsu-Sportler Österreichs, Trainer Österreichs.
Damals.
Ja, hat es niemand anderen gegeben. Der ist jetzt in Kärnten. Macht dort, keine Ahnung, irgendwas mit Pferden und dann macht ein bisschen was mit Capoeira und so. Und da hat es dann begonnen. Dann habe ich die erste CrossFit-Box aufgesperrt und dann habe ich angefangen, Kampfsportler zu akquirieren. Habe sie auf der Straße angesprochen, habe sie bei Kampfsportgalen angesprochen. Bin hingegangen und gesagt, Servus Ford, Servus Fadi, Servus Gary, Servus Nandor. Gary habe ich schon gekannt vom Autorennenfahren von früher, muss ich auch dazu sehen, zugeben. Und habe gesagt, du, ich mache jetzt ein Gym auf. Und bei mir tut man dann so mit LKW-Reifen herumschmeißen und Seile und solche Sachen. Und die haben mich so angeschaut und gedacht so, ja, ganz sicher machst du das. Du bist ein Freak. Und dann irgendwann einmal sind sie zu Besuch gekommen, haben das gesehen mit ihren Trainern und so, damals mit Stockmann und wie sie alle geheißen haben. Und dann waren sie alle bei mir, alle. Ford, Fadi, Gary Nandor, Philipp Schranz, Grigor Aschuk Babian. Sie waren alle, haben alle bei mir trainiert. Jovanovic, Sascha Jovanovic, alle. Und ich habe eine Liste gemacht, und das ist kein Scherz, 2007 oder 2008 habe ich eine Liste gemacht, die habe ich noch, die liegt da hinter dir in meinem Private-Stapel, in meinen Erinnerungsstapel. Kriegt einen Rahmen und kommt an die Wand. Da habe ich alle Sportler aufgeschrieben, mit denen ich arbeiten will. Da habe ich das Gym noch einmal offen gehabt. Und alle Namen, die ich jetzt gesagt habe, sind da oben gestanden.
Wow.
Und bis auf ein, zwei habe ich nicht geschafft, die waren dann aber auch nicht so relevant. Dann war dann auch wurscht. Aber alle kann ich abhaken. Diese Liste, das ist für mich, weißt du, so ein Zeichen eines, du machst einen Plan und du ziehst ihn durch.
Mhm.
Das ist für mich ein persönlicher Erfolg.
Und du wolltest denen helfen?
Ich wollte unbedingt, ich habe keinen Cent verdient mit diesen Männern.
Ja.
Und das ist auch okay. Ich wollte einfach mit denen arbeiten, ich wollte einfach in dieser Szene Fuß fassen und mit denen und dort Spaß haben, in einem Bereich coachen, wo ich einen Sport, den ich höchste Anerkennung zolle, Boxen, klar, Jiu-Jitsu, Ringen, MMA ist die Königin des Kampfsports. Also da geht nichts drüber.
Mhm.
Und da bin ich extrem happy drüber. Könnte ich woanders jetzt sein, könnte ich das international auch machen auf einem höheren Level? Ja, wahrscheinlich, aber es würde mich, glaube ich, nicht glücklich machen. Das Einzige, was mich interessiert, ist Alexander Rakic. Dass er den Gürtel umgehängt bekommt, weil er es verdient hat und weil er das absolute Potenzial dazu hat. Aber mich interessiert es nicht, mit irgendwem anderen zu arbeiten. Also,
wie hast du ihn kennengelernt? Hast du nachgesprochen?
Haben ihn zumindest ins Gym gebracht, in die Crosszone auf der Wernerstraße, die erste Crosszone in Wien. Haben gesagt, hey, schau, das ist der Richard. Das ist der Richard, ja. Ich bin der Richard. Haben gesagt, hey, schau, das ist der Alex und der ist so richtig talentiert Und ich habe mir gedacht, so, boah, ich kann noch einer, ich habe eh schon alle, was soll ich denn? Aber da war der Unterschied eben, die ich gecoacht habe, die waren alle schon etabliert, was die Fadi Ford, Gary, Nando und sowas, die haben alle schon 100 Kämpfe gehabt in verschiedenen Disziplinen, waren teilweise zigmal Weltmeister und sowas. Ja,
Alex hast du aufbauen können.
Alex war quasi ein Niemand. Und dann habe ich ihm zugeschaut beim Training, der war so diszipliniert. Coach, ich habe das jetzt gemacht, was soll ich jetzt machen? Kennst du das, drehst dich um und da steht auf einmal wieder. Und ich so, what the fuck, da stalkst du mich? Und dann habe ich gemerkt, wow, der kann das. Kreuzbandrisse, der ist noch immer da, der steht noch immer da und fragt dich, Coach, was soll ich machen? Mhm. Also das ist eine ganz andere Liga. Ne? Das ist jetzt so, wenn du, die Leute sagen immer so, weißt du, Rocky, Ivan Drago, wer ist denn jetzt Alex eigentlich? Ist er eher Rocky? Weil er ist eigentlich so der Junge, der es aus dem Nichts geschafft hat. Oder ist er Ivan Drago? Weil er ist so die Maschine, weißt du? Ja. Und ich sage immer, er ist eine Mischung aus beiden. Er hat's mental, er hat das Talent, er hat das Herz. Und wir geben ihm halt einfach noch ein paar Maschinen dazu, dass er einfach noch so die letzten 2% rausholt.
Ja. Ist das auch der Grund, warum er so gut ist? Weil du hast davor schon gesagt, Alex ist jemand, den ihr zurückhalten müsst, weil er sonst zu viel macht. Ist das auch der Grund, warum er so gut ist?
Der Grund, warum er so gut ist, ist weil er eher ist.
Ja.
Es gibt halt ein paar, die haben es halt erwischt. Denen hat das Universum es gegeben. Und das haben sie irgendwann einmal selber erkannt und haben den Wunsch in sich selbst formuliert, like Muhammad Ali said, I want to show you how great I am. Und das tragen viele von uns Dopamin-Typen im Herzen und im Kopf, auch ich. Das ist auch für mich ein prägender Leitsatz. Das hat natürlich ein bisschen was mit Ego zu tun und auch es anderen zu beweisen oder den Eltern, das immer wieder bei den Glaubenssätzen und sowas. Mhm. Papi, schau, ich habe es geschafft, was auch immer. Wir brauchen tun wir sie am Ende eigentlich alle nicht.
Ja.
Aber wozu sind wir hier? Auf diesem Planeten. Und ich glaube, wenn man das Zeug zu etwas richtig Großartigem hat, und das hat Alex, und das Wichtigste ist, dass er dazu die Disziplin und die mentale Power hat, und dann hat er einfach auch noch Talent geschenkt bekommen, und dann hat er auch noch diesen Ehrgeiz, dass er trainiert wie ein Berserker, und dann, ja, manchmal passt es halt einfach, und dann erwischt er auch noch die richtigen Trainer, in allen Disziplinen. Wer hat denn solche Trainer? Mhm. In Wien. Der hat in jeder Disziplin einfach den Besten, den du hier greifen kannst, in Umkreis von 1000 Kilometern, 2000 Kilometern, 3000, keine Ahnung. Also,
passt alles zusammen.
Das ist ein Wink des Schicksals, glaube ich.
Ja.
Das muss man durchziehen. Da ist man dumm, wenn man das nicht macht.
Ja. Wichtigste Frage, wie geht's ihm jetzt?
Sehr gut. Also,
ich habe gesehen, Ringen geht schon wieder recht gut.
Sagen wir Bodenkampf. Echtes Ringen hat er jetzt noch nicht machen dürfen. Das machen wir im Juni erst. Nächste Woche macht er das erste Mal Kicken. Mhm. Ja, macht er mit Marco Fidanzia.
Super, Kumpensio.
Ja, genau. Perfekt. Und Jiu-Jitsu hat er mit Roberto 45 Minuten gemacht, High Pace. Super, Knie war Bombe. Und man muss auch dazu sagen, der Arzt, der Physio, haben beide gesagt, das Knie ist Champions Rounds stabil, also da kann man alles machen, das ist kein Problem. Und so kondimäßig und sowas hat er kaum was verloren. Also eigentlich, wenn du ihm jetzt so zuschaust beim Jiu-Jitsu, da hat er jetzt nicht viel verloren. Mhm. Das ist nicht, da braucht er 6 Wochen und dann ist er wieder der Alte.
Ja.
Das Wichtige ist, dass wir ihm dieses Jahr gegeben haben, der Rehab. Wir haben dieses eine Jahr der Rehab gegeben, dieses statistische, wissenschaftliche Jahr, was das Kreuzband braucht, um zu heilen. Und das hat er auch akzeptiert, das war ganz wichtig. Aber jetzt ist so ein bisschen die Schmerzgrenze erreicht, das merkt man schon. Mhm. Sein Herz und seine Seele, sein Gehirn, alles schreit nach Kampfsport. Und das ist auch der große Unterschied, wo andere sagen, naja, jetzt bin ich verletzt, jetzt mache ich mal ein bisschen Urlaub und lassen wir es gut gehen und so Jamal Hill-Style, rennst du mal ein paar Wochen mit einer Wampe rum. Das ist er halt nicht. Das heißt, der ist immer in Top-Shape, auch wenn er in der Rehab ist, und der hat im Krankenbett im Krankenhaus schon angefangen mit Übungen.
Ja, was? Ja.
Also,
das ist unglaublich.
Es geht ihm sehr gut, aber ich sage jetzt mal, langsam ist die Schmerzgrenze erreicht, man muss dann auch in die richtige Richtung rudern und jetzt wird's. Wir haben, was ist heute? Freitag?
Freitag, ja.
Wir haben diese Woche am Dienstag oder Mittwoch haben wir angefangen, einen Trainingsplan zu schreiben.
Super.
Für, also einen echten, ja, einen MMA-Trainingsplan für, ja, Juni. Ja. Mit da ist drauf, Striking, Kraftsport, also Fitness, Jiu-Jitsu, Boxen, da ist alles oben, weißt du, außer Ringen, das darf ja, da machen wir so Mitte Juni oder sowas vielleicht mal erst einen Versuche.
Ja.
Also das ist für ihn natürlich auch extrem motivierend und wichtig, weil du brauchst irgendwas zum Anhalten, ne? Du kannst nicht einfach so auf gut Glück, auf gute Zurede.
Ohne Ziel.
Ja, Dopamin-Typus, also er ist ein Mischtypus, aber braucht ein Ziel.
Ja. Wie ist das jetzt körperlich? Würdest du sagen, er ist in 5-6 Monaten wieder auf 100%? Kann er da in 6 Monaten einen Kampf machen in der UFC? Oder was ist
er, könnte so? Er könnte ihn jetzt schon machen.
Ja.
Die Sache ist die, dass wir alle immer die Fähigkeiten von solchen disziplinierten, ehrgeizigen Athleten immer unterschätzen. Wir reden ja jetzt hier nicht von dass ein Marathonläufer, der halt so perfekt trainiert sein muss, dass er diese 42,x Kilometer in dieser Zeit schafft, wenn er das Pensum nicht, oder Triathlet, wenn er das nicht trainiert hat, das Pensum schafft er das nie. Wir reden von Kampfsport. Du gehst rein, es können nach einer Minute aus sein.
Mhm.
Lucky Punch, was auch immer. Jimmy Manua Style, ja, was auch immer. Und er hat es, er ist jetzt so bei, würde ich sagen, bei 90%. In 5-6 Monaten, das ist sogar zu viel.
Ja. Ja.
Also ich sage jetzt einmal, wenn jetzt alles passt, so wie wir es glauben, dann wäre er in 2 Monaten ready dafür. Passt vom Timing aber nicht ganz. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher so September, Oktober. Oktober gibt es auch, wissen wir jetzt schon, gibt es auch ein paar Events von der UFC, wo es passend wird. Ja. Und jetzt haben sie ja announced, Jiří Procházka gegen Jamal Hill.
Genau.
Das ist für mich sehr spannend, weil Jiří Procházka jetzt nicht so der Typ ist, der viel auf wissenschaftliche Daten gibt zur Heilung einer Schulter, wie man sieht. Aber ja, kann, vielleicht hält es, vielleicht nicht. Man weiß auch nicht genau, was passiert ist, muss man dazu sagen.
Ja, stimmt. Aber. Jetzt hast du mit Alex schon sehr viel Erfahrung gemacht, auch im Reha-Bereich. Mhm. Vor allem, wenn es ums Kreuzbandel geht. Was hast du da lernen können?
Das Allerwichtigste ist, dass man das, diesen ganzen Menschen betrachtet. Das ist, was ich gemeint habe, Therapie 3.0. Mhm. Und offen Dinge anspricht und auch Sachen anspricht, die schmerzhaft sind. Und da haben wir alle viel zu lange gebraucht dafür, weil wir alle so starke Männer sind. Und niemand sich eingestehen will, dass er Schwächen hat. Und das ist ein Punkt, wo alle Trainer in dem Sport noch was lernen können. Alle glauben, sie sind der leibhaftige Gladiator und dürfen niemals zeigen, dass sie irgendwo Schwäche haben oder mal irgendwas nicht passt oder es ihnen nicht gut geht oder was auch immer. Ne? Man muss immer den ganzen Menschen betrachten. Also man darf nicht ein Knie sehen oder eine Schulter, sondern eben einen Menschen. Und man darf nicht eine Verletzung sehen, sondern eben eine komplexe Struktur, wo alles ineinander greift. Und jede Maßnahme, die ich setze, auf das ganze Netzwerk an Muskeln und Neurotransmitter und Synapsen und Schmerzrezeptoren und Knochen und Gelenken und so weiter, auf alles wirkt. Und, ganz wichtig, man muss sehen, dass da ein Mensch vor mir steht mit Herz und Hirn. Und dass ich mit denen beiden auch die ganze Zeit spreche. Und ich glaube, das war für mich so das wichtigste Learning des letzten Jahres.
Mhm.
Weil mit einem jungen Athleten gehst du ganz anders um mit einem Kreuzband als mit einem Athleten, der kurz vorm Peak steht. Der ist 30, ne? Also wenn du einen Athleten hast, der eine 3 vorne hat, dann weißt du, jetzt kommen die 5 goldenen Jahre in dem Sport. Und wenn du einen Athleten hast, der 23 ist, dann denkst du halt so, ja shit, blöd gelaufen. Ja, aber macht nichts, ist ja genug Zeit.
Mhm.
Also da muss man schon ein bisschen anders umgehen mit der Situation.
Mhm.
Und wirklich, das ist, glaube ich, die Quintessenz aus dem Ganzen. Diesen ganzen Menschen sehen, mit allem, was da, den ganzen Weintrauben, die da draufhängen, mit der Familie, mit Kind, Frau, Eltern, Lebenssituation, finanzielle Situation, das gehört alles mit dazu.
Was würdest du an Top-Athleten jetzt sozusagen raten oder Tipps geben, wie man damit am besten umgeht, zum Beispiel mit einem Kreuzbandriss? Was sind so die Steps zur Heilung?
Also wenn ich es jetzt so richtig therapeutisch betrachtet,
oder da hängt vieles zusammen, gell? Also wahrscheinlich wahrscheinlich auch Physiotherapie und halt auch, wann beginnt man mit was? Operation am besten sofort danach, dann danach
wahrscheinlich. Ja, das ist, genau, da sind wir jetzt eher in der Therapie drinnen, dass ich sage zum Beispiel, okay, wir haben diesen therapeutischen Part, das heißt, die Person hat einen Kreuzbandriss. Früher war es ja so, dass man den von der Skipiste weggeflogen hat ins nächste Krankenhaus und sofort operiert hat und der ist aufgewacht am nächsten Tag und hat und das Kreuzband war vergnadet und 6 Monate später war der wieder auf der Piste. Das würde ich halt nicht machen. Wir haben deutlich mehr Zeit jetzt, auch ein Kreuzband kann Wochen später operiert werden, das ist nicht das Problem, das muss nicht sofort gemacht werden. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was für Material wird da verwendet, wo kommt die Sehne her und so weiter. Das ist eher so Therapeutengeschichte. Das muss sowieso gemacht werden und das ist in Abhängigkeit der individuellen Verletzung. Aber was ganz wichtig ist natürlich, eine qualitativ hochwertige Physiotherapie danach, die sich wirklich, wo ich hingehe und wo der Therapeut mir sagt, schau, wir machen jetzt die nächsten 3 bis 6 Monate XY. Wenn der keinen Plan hat, sagt, na, du kommst jetzt einfach, wir machen das schon. Da frage ich ihn, du, aber was machen wir? Was hast du da vor? Wann machen wir welches Wiederholungsbewegungsschema, Gewichtsschema, externes Gewicht, Bodyweight? Wann, welchen Bewegungsradius, welchen Winkel, wie viel Grad, hin und her? Diese Sachen. Wenn der Physio das nicht weiß, dann, ja, weiß ich nicht, ob es nicht einen anderen gibt. Ja, oder das muss man dann schon mal in Frage stellen. Und dann ganz, 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 ganz wichtig, egal ob Kreuzbandriss oder was anderes, gibt es halt diesen ganzen Part drumherum mit das, was das Ganze ganzheitlich dann macht oder holistisch halt macht. Dass ich sage, okay, was für ein Problem habe ich da? Gut, Beispiel, ich habe nach einer Operation ein paar Tage Entzündung, 3 bis 5 Tage. Das ist das Fenster, wo ich den Körper damit sich selbst beschäftigen lasse. Das ist natürlich, das gehört so, das lasse ich ihm auch. Und danach greife ich ein. Das heißt, ich fange an mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit einer entzündungshemmenden Ernährung gibt es nicht, eine entzündungsarme Ernährung. Ja, das heißt, gesunde Lebensmittel, da fängt es schon mal an. So Paleo, mediterraner Style oder sowas ist schon mal ein guter Anfang. Ich sage nicht, dass das perfekt ist oder für alle gilt, aber das ist eine gute Richtung, sage ich jetzt einmal. Ne? Und entzündungsarm würde dann auch heißen, ein bisschen tiefgründiger nachzudenken oder sich in die Thematik Ernährung zu involvieren. Wenn ich sage, ein Burger hat ein hohes Entzündungspotenzial, ich sage zum Beispiel es nennt sich postprandiale Entzündungsreaktion, also eine nach dem Essen Entzündungsreaktion auf Deutsch. Ich esse einen Burger, die Entzündungsreaktion ist groß. Warum? Weil ich da einfach eine schlechte Lebensmittelqualität habe. Schlechte Fette, viel Zucker, Soßen und das Ganze an Weizenbahnen und dazu Pommes mit Ketchup. Also mein Körper reagiert trotzig. Entzündungsparameter fahren hoch, Interleukine fahren hoch, sogenannte. Das könnte ich abdämpfen. Wenn ich das kombiniere mit gesunden Fetten, wie zum Beispiel Nüsse, Mandeln oder Avocado, das heißt, gehe ich am Samstagabend mit Freunden Burger essen, hast du dir verdient, ja? Dann nehme ich eine halbe Avocado mit oder bestelle mir 3 Schälchen Guacamole, das ist ja Avocado in 80%. Das heißt, da gibt es schon viele Hebeln, mit denen ich da eingreifen kann, um die Heilung zu unterstützen. Mehr geht ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht die Heilung beschleunigen, das ist nicht möglich. Ich kann sie nur unterstützen, dass sie einen guten Verlauf hat. Bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, entzündungshemmende Nahrungsergänzungsmittel, Kurkuma, Omega-3, Vitamin D, also Vitamin D für den Kalziumhaushalt und so weiter. Also mit Supplements kann man dann auch nochmal viel tun. Kollagen, also Aminosäuren, die Sehnenbandapparat supporten. Ich will ein Bundle wachsen lassen bei mir, einheilen lassen bei mir. Dafür braucht es Aminosäuren. Und idealerweise diese Kollagenaminosäuren. Ne? Ich will meinen Gesamtkörper bei der Heilung unterstützen. Ja, dafür wären jetzt komplexere Aminosäurenstrukturen notwendig, wie zum Beispiel EAAs oder sowas, dass ich auch das Gehirn supporte, Muskeln supporte, Organe supporte, um bei der Heilung zu unterstützen. Ja, Aminosäuren, die Schilddrüse unterstützen, die das Gehirn unterstützen, die den Schlaf verbessern, die Stimmung verbessern. Und das ist eines der wichtigsten Punkte natürlich auch. Leute, die sich gehen lassen in einer Heilung und sagen, ist eh wurscht, jetzt mache ich mal nix, bin auf bis um 3 in der Nacht und schaue fern und Netflix und Playstation und Alkohol und Co. du bombardierst deine Heilung damit. Und wenn der Vertrag sagt, beim Fußballclub in 6 Monaten stehst du wieder auf der Matten, dann kann es sein, dass du damit diese 6 Monate halt nicht voll ausgenutzt hast, ne? Die Heilung halt einfach verzögert hast. Und das ist halt blöd, weil die Rückfallraten beim Kreuzband halt hoch sind. Mhm. Und auch die Back-to-Sports-Raten, wer kommt wieder auf das Level davor, wo er davor war, ist natürlich auch nichts. Schafft ja auch nicht jeder oder jede. Am schlimmsten sind halt Sportarten wie American Football, Fußball und andere Kontaktsportarten. MMA ist weiter hinten da, Gott sei Dank. Aber ja, und dann die nächste Frage ist natürlich, wie schläfst du? Kreuzbandriss, du bleibst bis 3 auf? Ja, ist ja wurscht, wenigstens am Turn. Oh ja, dein Hauptjob ist jetzt zu heilen. Das heißt, zirkadianer Rhythmus. Ich bin jetzt nicht die Mami, aber 22 Uhr im Bett wäre cool. Ja, weil das passt am besten zum biologischen Rhythmus. Somit hat der Körper die besten Chancen für die Heilung. Ja. Stress so tief halten, Bewegung machen, das System in Bewegung halten, sich an den Trainingsplan des Physios zu halten, Massagen zu machen, somit auch Neurotransmitter zu stimulieren wie Oxytocin und Serotonin, weil es geht auch darum, jetzt zufrieden zu bleiben in der Phase. Happy bleiben, weil wenn es mental nicht gut geht in einer Heilungsphase, das blockiert die Heilung und natürlich ist die Rückkehr in den Sport viel anstrengender dann. Also gut drauf sein ist dann noch wichtiger.
Und das alles ist diese ganzheitliche Therapie oder Therapie 3.0?
Kann man so sagen. Im Prinzip, Therapie 3.0 wäre, aktiv einzugreifen.
Ja.
Therapie 2.0 ist das, was wir bisher gekannt haben. Du lässt dich operieren, dann gehst du nach Hause, dann hast du deine Schiene drauf, dann rennst du mit Krücken rum, dann gehst du irgendwann einmal zum Physio und fängst an, ein paar Übungen zu machen. Einmal die Woche, vielleicht zweimal, mehr kannst du nicht leisten. Glaubst auch, dass nicht mehr notwendig ist, du isst das, was am Tisch kommt und chillst dein Leben, bis irgendwer zu dir sagt, du darfst wieder Sport machen. Das ist die Normalität. Und Therapie 3.0 wäre, du bestimmst aktiv, wie schnell es vorangeht. Das ist nicht deine Entscheidung, sondern das ist das Anstoßen an den richtigen Stellen, Arzt und Physio. Mach selbst Übungen. Wir wissen auch, dass Prävention 51% der ACL-Rupturen, der Kreuzbandrupturen verhindern könnte. 51%. Das heißt, das im Rückkehr ist Hamstring-Trainieren dann somit auch extrem wichtig.
Ja.
Zeigt sich auch, dass in 4 Wochen Sprint-Training und Hamstring-Training ich weiß es nicht mehr, ich glaube 10% Reduktion der Gefahr einer Verletzung. Nur durch Hamstring-Training, 4 Wochen Hamstring und Sprints. Oder noch cooler war eine Studie aus Brasilien an einem Fußballteam, die gezeigt haben, eine Saison begleitet, verglichen haben durch Fragebögen, gute Schläfer, schlechte Schläfer, also in 2 Gruppen geteilt. Hast selber gesagt, halt, ne, ich schlafe so lang und da geht es mir so und so weiter. Okay, passt, du bist ein guter Schläfer, du bist ein schlechter Schläfer. Ergebnis 3:1 für die schlechten Schläfer bei Knieverletzungen, 9:1 für Muskelverletzungen, also 9 bei den schlechten, 1 bei den guten und 27:1 bei Muskelzerrungen. 27 Zerrungen bei den schlechten Schläfern, 1 Zerrung bei den guten Schläfern. Also frag dich selbst, ob du gut schlafen solltest, auf deinen Schlaf pflegen solltest.
Aufstehst.
Genau. Also überhaupt wieder mal aufstehst. Aber also dieser ganze Rehab-Part ist halt ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und man muss es in die Hand nehmen. Nicht darauf warten, dass der Arzt was sagt. Weil dem ist das Wichtigste, dass du operiert wirst und dass die Operation gut verläuft. Das ist sein Job, er ist ein Operateur. Er ist nicht ein Seelenklempner.
Ja.
Ist nicht böse gemeint. Aber ja, dieser holistische Gedanke ist Ernährung, Supplementierung, Schlaf, Stressmanagement, ganz, 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 ganz groß. Training rund um diese geleistete Operation. Das wäre Therapie 3.0. Dann wird es passen.
Ja, das heißt, du wünschst ja für jeden Sportler, dass sie das ein bisschen beachten.
Absolut, bei jeder Verletzung. Egal, ob es geprellter Knöchel, geprellt, was auch immer ist. Egal, was es ist.
Ja.
Schulter draußen, Kreuzband gerissen, Bandscheibenvorfall. Am Ende des Tages brauchen alle diese Sachen dieselbe Aufmerksamkeit. Im Vorfeld der Prävention, präventives Training, weil wir wissen, dass wir teilweise bei manchen Verletzungen eben rund 50% der Gefahr senken können. Und in der Prävention auch stärker werden einfach. Das heißt, durch guten Schlaf, Nährstofftransport, Nährstoffe überhaupt vorhanden sein, durch Supplementierung und gute Ernährung. Also am Ende des Tages reden wir immer wieder nur über dasselbe, nur es kriegt eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
Es ist viel, viel wichtiger, als wir alle jemals geglaubt haben. Also.
Richard, ich glaube, ich hätte noch 100.000 Themen. Wir werden irgendwann einmal über Weightcut und andere Sachen sprechen. Ja. Aber ich höre schon deinen Sohn im Hintergrund, der Philipp. Und der hat sicher schon die 10. Folge von irgendeiner Kinderserie wahrscheinlich gesehen gehabt.
Na, der schaut sich Aufzugvideos an. Was hast du dann angeschaut? Was hast du da angeschaut auf YouTube?
Ja.
Aufzüge oder was?
Ja.
Cool. Ist ein Aufzug-Fan.
Wirklich?
Der schaut keine Serien, der schaut nur Aufzüge.
Das habe ich noch nie gehört. Warum ist das so interessant für ihn?
Ja, Töne und ja, das ist halt, also Philipp hat ja so einen genetischen Defekt mit einer Entwicklungsverzögerung kombiniert und das hat ein bisschen Autismus, bringt das mit sich und da schießt man sich halt auf, diese Menschen schießen sich dann auf Themen ein und beim Philipp sind es Aufzüge und öffentliche Verkehrsmittel.
Und ihr habt gar keine Aufzüge da in dem Haus?
Im Haus gibt es keinen Aufzug.
Schrecklich, ihr solltet umziehen. Man
braucht ja von der BIM-Station hier 300 Stiegen, ne?
Ja.
Gefühlte. Und ja, das ist, er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er seine Aufzüge präsentiert. Die Videos haben teilweise mehr Klicks als meine.
Das ist cool, das muss ich mir halt anschauen, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Wahnsinn.
Philipp und seine Abenteuer heißt der Kanal, können Sie alle gleich mal liken. Cool. Philipp und seine Abenteuer.
Mega cool. Und der ist also sportlich.
Vize-Staatsmeister. Also sportlich im Sinne von hier machen wir jeden Tag ein Training mit 3 Übungen. Immer wenn er bei mir ist, um Disbalancen auszugleichen oder starke Skoliose. Und ja, Disbalancen ausgleichen und ansonsten geht er reiten. Also paraolympisches Reiten, Therapiereiten kann man es auch nennen. Und er macht auch Wettkämpfe und letztes Jahr hat er Vize-Staatsmeister geholt.
So cool, wirklich. Gratuliere.
Genau, ja, das war's. Ja.
Super.
Ja.
Ich glaube, wir haben alles durch. Die anderen wichtigen Themen, irgendein anderes Mal, wenn du mal wieder Zeit hast. Mhm. Gibt es irgendwas, was du abschließend sagen möchtest oder einen Tipp für Zuhörer oder irgendetwas, was du loswerden möchtest, was wir vielleicht vergessen haben?
Ja, ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr auf Instagram schaut, Richard Staudner, mein Name, den habt ihr ja jetzt und ich versuche auch dort relativ viel Information gerade rauszubringen über das Thema Energieproduktion im Körper, Stressmanagement, die 2 wichtigsten Sachen, glaube ich, auch im Sport. Und das andere ist, würde ich auch gerne meinen neuen Podcast-Wurf mit Max Ortner, das fragwürdige Doppel, ein bisschen promoten. Das ist ein Fun-Science-Podcast, das heißt, wir haben dort recht viel Spaß, lassen ein bisschen eine andere Seite von uns, zeigen wir. Und auch ganz wichtig, wir haben große Science-Themen. Das heißt, morgen machen wir Aufnahme, da haben wir Verdauung. Beim letzten Mal war es Zähne, beim übernächsten Mal ist es Persönlichkeitstests und solche Sachen. Also,
ja.
Also immer irgendwas was Lässiges. Würde mich freuen, wenn die Leute da reinklicken. Gibt es auf Spotify das fragwürdige Doppel. Und ich freue mich irrsinnig drüber, wenn ihr dort einen Stern hinterlasst, dass wir das ein bisschen promoten.
Das werden wir machen, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank und danke für die ganze Geduld und Zeit und für einen super Tee.
Sehr gerne. Danke vielmals.
Das war Podcast Folge 110 mit Richard Staudner. Wir werden in diesem Jahr definitiv noch einmal eine Folge mit ihm aufnehmen, nur zum Thema Weight Cut, also dem Gewichtmachen im Kampfsport. Bitte schickt mir dazu gerne all eure Fragen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Woche, gutes Training, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.